Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu der Radio Tux Magazinsendung im April 2011. Leider ist die letzte Magazinsendung ja ausgefallen. Wir hoffen, wir konnten euch damit entschädigen, dass wir euch sehr, sehr viel Content von der CeBIT 2011 mitgebracht haben. Und wir hatten ja noch die Sendung über das Adminbuch, an dem unter anderem Dirk mitgeschrieben hat. April 2011. Falls es noch jemand nicht gehört haben sollte, Radio Tux ist am 1. April 10 Jahre alt geworden. Falls ihr also nach Berlin zum Linux-Tag kommt oder uns sonst irgendwo über den Weg lauft, vergesst nicht uns zu gratulieren und bringt Bierbind, wir haben was zu feiern. Post-Privacy-Spacken. So provokativ titelte vor einiger Zeit der Spiegel und spielte damit auf die Verwässerung der Privatsphäre durch Angebote im Netz wie Facebook oder den deutschen VZs hin. In solch einer Zeit wird Datenschutz immer wichtiger, um die Kontrolle über die Daten nicht zu verlieren. Ob das auch ein Thema für Systemadministratoren ist, erklärt uns in einem Interview Hanno Wagner.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Uns ein Interview zu geben. Mein Gast hier heute Abend ist Hanno Rinz-Wagner, seines Zeichens betrieblicher Datenschutzbeauftragter, habe ich recherchiert, hier in Stuttgart, bei einem Finanzdienstleistungsunternehmen. Also einem Bereich, wo es durchaus auch mal um sehr sensible Daten geht.
Weniger personenbezogene, denn Transaktionsdaten, Finanzdaten, die schnell umgelegt werden müssen, aber zum Glück weniger personenbezogene Daten.
Hanno, vielleicht mal die erste Frage für unsere Hörer. Warum sollten sich Systemadministratoren überhaupt mit Datenschutz beschäftigen? Dafür gibt es doch Datenschutzbeauftragte.
Dafür gibt es zwar Datenschutzbeauftragte, aber wir sind diejenigen, die mit den Rohdaten arbeiten. Das heißt, wir sehen alle Daten, die gesammelt werden. Wir sehen auch alle Datenquellen letztendlich und wir können sehen, was gemacht werden kann mit diesen Daten. Der Anwender, der nur am Rechner sitzt, an seiner Oberfläche, der sieht das, was ihm das Programm vorgibt, aber nicht alles. Das muss längst nicht alles sein, was er bekommt.
Das heißt quasi, als Admin bist du ein potenzielles Sicherheitsrisiko auch irgendwo.
Ich würde es anders formulieren. Als Admin habe ich einen Vertrauensbonus, weil ich darf diese Daten sehen. Es gehört zu meinen Aufgaben, auch mit diesen Daten im Zweifelsfall was anfangen zu können, um Fehler zu finden, um Probleme zu vermeiden. Deswegen habe ich einen Vertrauensvorschuss der Firma gegenüber mir. Natürlich bin ich demzufolge auch ein potenzielles Sicherheitsrisiko, aber deswegen hat man ja diese Vertrauen und diese Reputation letztendlich als Administrator, dass man da nichts falsch macht.
Jetzt hast du es gerade eben schon angesprochen, gewisse Daten müssen wir als Admins ja sammeln, schon allein aus Gründen der Fehlersuche, aber wir dürfen ja nicht einfach drauf lossammeln, so nach dem Motto, ja, je mehr Daten wir haben, umso besser, für irgendwas können wir sie vielleicht mal gebrauchen, sondern diese Daten müssen ja eine gewisse Zweckbindung haben. Welche Daten dürfen wir überhaupt sammeln und welche dürfen wir nicht sammeln?
Alle anonymen Daten dürfen wir sammeln, solange wir wollen. Sobald sie personenbezogen werden, wird es interessant. Erstmal dürfen wir personenbezogene Daten gar nicht sammeln, außer wir haben einen Zweck, wir erfüllen eine von verschiedenen Bedingungen. Die erste Bedingung ist, dass es eine gesetzliche Grundlage gibt, diese Daten zu sammeln. Die zweite wäre, dass die Daten aus öffentlichen Quellen stammen. Das kann ein Telefonbuch sein, das kann auch irgendein Portal sein, wo es Adressen gibt zum Beispiel. Das dritte ist, dass es ein Vertragsverhältnis zustande gekommen ist oder gerade am zustande kommen ist. Das vierte ist eine Abwägung, ob mein Interesse, die Daten zu sammeln, wichtiger ist als das Interesse des Betroffenen, dass die Daten nicht gesammelt werden. Und zuletzt kann ich auf eine Einwilligung des Entsprechenden hoffen, dass er mir die Daten freiwillig überlässt. Das sind die Möglichkeiten, unter denen überhaupt Daten gesammelt werden dürfen. Und damit die Daten verarbeitet werden dürfen, muss zusätzlich die vorhin schon angesprochene Zweckbestimmung gegeben sein. Diese muss schriftlich festgehalten sein. Und nur für diese Aufgabe dürfen diese Daten gesammelt werden und müssen später auch vernichtet werden, wenn diese Zweckbestimmung wegfällt. Wir als Administratoren dürfen im Rahmen unserer Aufgaben auch einige Daten sammeln, wie zum Beispiel die üblichen Logfiles, in denen auch personenbezogene Daten wie die IP-Adresse sein können. Diese brauchen wir dann aber, um zum Beispiel den Dienst zu gewährleisten, den wir dann anbieten. Dafür müssen wir dafür sorgen, dass die Logfiles entsprechend schnell entweder anonymisiert werden, indem sowas wie IP-Adressen einfach ausgext werden, oder schnell gelöscht werden.
Du hast eben angesprochen, personenbezogene Daten. Das ist ja auch so ein Begriff, der oftmals ein bisschen missverstanden wird. Viele glauben, personenbezogene Daten, das wäre nur Name beziehungsweise Daten, die jetzt unmittelbar direkt auf eine Person bezogen werden könnten. Was ist darunter nach dem Buchstaben des Gesetzes eigentlich genau zu verstehen?
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die eine Person bestimmen können. Das kann der Name sein, das kann die Telefonnummer sein, das kann aber auch in einer Gruppe von Schwarzhaarigen der einzige Blonde sein. Wenn man weiß, diese Gruppe war zusammen und man sagt, der Blonde da, dann ist diese Person dadurch bestimmbar und deswegen ist dieses Datum in diesem Kontext personenbezogen.
Anderes Stichwort war die Zweckbindung, du hast es angesprochen, die muss gegeben sein. Wer legt die eigentlich fest? Ist das automatisch immer der Chef, der das bestimmen kann, oder die Marketingabteilung oder der Fachbereichsleiter, oder wie ist das festzumachen?
Derjenige, der die Daten sammeln und verarbeiten möchte, ist derjenige, der auch für die Daten verantwortlich ist. Dieser muss eine sogenannte Verfahrensliste ausfüllen, in der unter anderem drin steht, wer die Betroffenen sind, also wessen Daten werden gesammelt, wer die Daten zu sehen bekommt, das heißt, wer darf mit den Daten etwas anfangen, wo auch dann drin steht, wofür die Daten gesammelt werden, auch mit welchem Erlaubnisvorbehalt, also warum darf ich die Daten sammeln, ob das Abwägung ist oder gesetzliche Vorgabe oder ähnliches, und auch, wie die Daten letztendlich dann verarbeitet und oder auch gelöscht werden im Zweifelsfall. Das heißt, wir haben immer einen Datenverantwortlichen, der im Zweifelsfall auch identifiziert werden kann.
Jetzt hast du vorhin auf einer deiner Folien geschrieben, mitdenken gerade bei Auftragsdatenverarbeitung. Und ich denke, das ist natürlich irgendwo ein ganz heißes Eisen, wenn wir Daten rausgeben sollen, rausgeben müssen an Dritte. Was ist hierbei besonders zu beachten, gerade in Bezug darauf, dass das Bundesdatenschutzgesetz ja novelliert worden ist 2009, zum Teil auch erheblich, ich sage jetzt mal, verschärft worden ist, was die möglichen Bußgelder angeht. Wo müssen wir da aufpassen?
Das ist jetzt ein zwiespältiges Thema, weil die meisten Sachen, wo es um Auftragsdatenverarbeitung geht, sind hauptsächlich juristischer Natur. Die Verschärfungen, um die es geht, gehen darum, dass bei jedem Vorgang, wo Daten rausgegeben werden, es sich dann schon um eine Auftragsdatenverarbeitung handelt. Das heißt, man hat einen Auftragsdatennehmer oder einen Auftragsnehmer, der von uns die Daten erhält. Und bevor er diese Daten erhält, muss er beweisen, dass er die im Gesetz definierten technisch-organisatorischen Maßnahmen erfüllt, die zur Speicherung der personenbezogenen Daten notwendig sind. Und wir müssen mit ihm einen Vertrag aushandeln, in dem genau beschrieben wird, welche Daten an ihn übergeben werden, mit welchem Ziel, mit welchem Zweck und was wir dann von ihm wieder bekommen und ab wann er die Daten löschen kann. Das sind hauptsächlich juristische Sachen, sprich man braucht einen Mustervertrag dafür, in dem der genau nach § 11 Bundesdatenschutzgesetz aufgelegt ist. Für uns als Systemadministratoren ist dann noch wichtig, dass wir die entsprechenden technisch-organisatorischen Maßnahmen auch durchführen. Also wir müssen sie kennen, wie sie in unserer Firma gelebt und ausgeführt werden. Wir müssen sie leben und wir müssen in dem Zuge natürlich schauen, dass wir die entsprechenden Aufträge auch so durchführen. Das heißt, letztendlich müssen wir im Zweifelsfall wissen, was wir für den Kunden als Auftragnehmer überhaupt machen dürfen.
Jetzt haben wir eben schon angerissen, diese Verschärfung der Strafen oder Bußgelder auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, trotzdem sind solche Datenschutzprobleme oder Verstöße immer nur noch in Anführungszeichen Ordnungswidrigkeiten, aber die können ziemlich teuer werden. Über welche Beträge reden wir da eigentlich, wenn es dazu kommt, dass uns die Aufsichtsbehörde da an die Kandare nimmt?
Das kommt auf die Wertigkeit der Daten an. Also wenn es um sogenannte einfache Daten geht, sagen wir mal Adressdaten, die man im Zweifelsfall auch im Telefonbuch findet, dann ist es nicht so viel, dann ist es pro Datensatz, ich würde mal schätzen, 50 € oder sowas. Das ist zwar unangenehm, aber machbar. Der Knackpunkt ist aber, dass diese Ordnungsmaßnahmen immer gelten pro Datensatz, der, sagen wir mal, verloren ging oder der kopiert wurde. Das heißt, wenn man da eine Mailingliste mit 4000 Datensätzen hat, dann wird das halt doch teuer, selbst wenn jeder einzelne Datensatz nur 50 € kostet. Die Höchststrafen sind in dem Fall 50.000 € pro Datensatz, wenn nichts passiert ist und das quasi bei einer Überprüfung nur aufgefallen ist. und bis zu 300.000 Euro pro Datensatz, wenn schon ein Datenschutzvorfall vorliegt, sprich die Daten in irgendeiner Form kopiert wurden oder veröffentlicht wurden, was sie nicht hätten dürfen.
Das sind natürlich ganz schöne Summen, aber auf der anderen Seite, mir als Systemadministrator kann ja da zunächst einmal nicht unbedingt was passieren, das geht ja erstmal gegen die Firma, oder wie sieht das aus?
Es ist hauptsächlich in dem Fall eine juristische Frage, wer Schuld hat, weil dann muss die Firma nachweisen, dass sie entsprechende Verfahren hat, um die Daten zu schützen, zum Beispiel durch technisch-organisatorische Maßnahmen. Und dann muss geklärt werden, ob gegen dieses Verfahren verstoßen wurde und ob das, sagen wir mal, zum Beispiel die Administratoren vorher gemerkt haben und gemeldet haben, dann wären sie aus dem Schneider. Wenn sie aber mutwillig zum Beispiel Sachen rausgenommen haben oder aus irgendeinem Grund vergessen haben, 4 Jahre lang einen Patch einzuspielen, der dafür gesorgt hätte, dass diese Daten nicht verschwinden, dann ist es doch ihre Verantwortung. Weil ihre Verantwortung ist unter anderem, die Systeme sicher zu halten und zwar auch so zu schützen, dass kein unbefugter Zugriff möglich ist.
Jetzt hast du eben schon mal genannt, diese technisch-organisatorischen Maßnahmen. Was ist darunter zu verstehen, respektive was können wir als Admins tun, was müssen wir vielleicht sogar tun und was sollten wir lieber lassen, auch wenn es der Chef oder sonst irgendjemand haben möchte?
Die technisch-organisatorischen Maßnahmen definieren ein Minimum an Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um personenbezogene Daten zu schützen. Dieses ein Mindestmaß ist allerdings eine Pflicht. Dazu gehört, dass man zum Beispiel Zutrittsmaßnahmen zum Gebäude oder zu den Büros hat, dass jeder Rechner ein Login hat, das man braucht, um sich überhaupt anmelden zu können, dass man, bevor man Zugriff auf die personenbezogenen Daten hat, sich nochmal authentisieren muss und dann auch nur Zugriff auf die personenbezogenen Daten bekommt, die man wirklich verarbeiten darf. Das sind teilweise Sachen, die wir als Systemadministratoren vorbereiten oder durchführen müssen. Dazu gehört, dass wir zum Beispiel keine Passworte zulassen, die dem Login-Namen entsprechen oder zu einfach erratbar sind. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die Daten nicht weitergegeben werden können. Das heißt, wenn die Leute Computer mit USB-Schnittstellen oder Diskettenlaufwerken haben, müssen wir dafür sorgen, dass die Daten dort nicht hinkopiert werden können. Dies sind aber alles größtenteils konzeptionelle Sachen. Das heißt, die müssen vorher definiert werden, bevor überhaupt die Daten verarbeitet werden. Dies muss üblicherweise vom Management, also ob das jetzt Chef ist oder Chefchef oder wer auch immer, muss von denen die Idee kommen und dann auch verarbeitet werden. Und von denen muss letztendlich eine Arbeitsanweisung kommen, die dieses definiert. Wir sind in dem Fall nur Ausführende oder die Leute, die das halt implementieren. Wir dürfen es von uns aus nicht unbedingt machen. Es kommt dann auf die Größe der Firma natürlich an, wie man das machen kann. Aber letztendlich sind die Chefs in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass diese Maßnahmen überhaupt ergriffen werden.
Letzte Frage, Hanno. Wenn ich mich jetzt als Admin vertiefen möchte in dieses doch sehr wichtige Thema, wo kann ich mich da schlau machen? Wo kann ich mich informieren? Gibt es da irgendwelche Ausbildungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, die ich nutzen kann? Wie sieht es denn da aus?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann, wenn die eigene Firma noch keinen Datenschutzbeauftragten hat, der Firma anbieten, dass man dieses Amt ausüben möchte. Dazu muss die Firma einem dann die Ausbildung bezahlen. Es gibt zwei Varianten dieser Ausbildung zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Die eine ist 2 Tage, die andere 2 Wochen. Die 2-Tages-Version ist quasi eine Kurzversion, in der man alle Themen mal anschneidet, aber mehr nicht. Die 2-Wochen-Version ist, so wie sie nach dem Ulmer Modell gemacht wird, sehr intensiv, sehr tiefgehend. Und zwar in die Juristerei, in die IT, aber auch in die ganzen Arbeitnehmer-Datenschutzproblematiken. Damit bekommt man einen sehr guten Einblick und auch eine Möglichkeit, wirklich zu arbeiten. Und das ist das, was ich empfehle, eine von diesen beiden Ausbildungen zu machen. Wer sich privat dafür interessiert, der sollte zu entweder Stammtischen von Datenschützern gehen, da gibt es den Verband der Datenschutzbeauftragten zum Beispiel, oder zum lokalen CCC oder zu einem anderen Treff, wo öfters auch solche politischen oder Datenschutzthematiken gemacht werden. Soweit ich weiß, gibt es bei Xing, also Crossing, eine entsprechende Gruppe zu dem Thema. Im Usenet gibt es das auch. Da findet man durchaus mehrere Möglichkeiten, was zu sehen. Oder meine Vorträge bei der Frostcon einfach mal sich anhören.
Ja, das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Vorschlag, sich die Vorträge mal anzuhören, zumal sie sehr, sehr kurzweilig sind. Und ich denke, die Zeit oder auch das Geld, was man in so eine Ausbildung investiert, ist gut angelegt.
Vielen Dank an Hanno Wagner, der Uli in diesem Interview Rede und Antwort stand. Die Benji ist eigentlich ein weiblicher Geist aus dem irischen Volksglauben, der den bevorstehenden Tod eines Familienmitglieds durch Weinen ankündigt. Wenn ich heute das Wort Benji höre, denke ich eher an den 3DFX Voodoo Benji Grafikchipsatz, auch wenn er heute technisch schon wieder Steinzeit ist. Es gibt aber im Open-Source-Umfeld noch ein Programm mit diesem mythischen Namen. Wobei genau es sich dabei handelt, erklärt uns Roman.
Nach der irisch-gälischen Beschreibung tritt sie in Erscheinung, wenn der Tod in einer Familie bevorsteht. Sie nennt sich Frau von den Feen oder Geistfrau. Ausnahmslos erscheint sie im Singular, ist totenbleich, trägt langes weißliches Haar und ihre Augen glühen rot, währenddem sie weint. Damit kündigt sie den dahereilenden Tod in der Familie an, an deren Fenster sie jammert und klagt. Derjenige, der sterben wird, hört das Jammern allerdings nicht. Die Erscheinung wirkt alt und verbraucht und wurde während den letzten Jahrzehnten immer weniger häufig gesichtet. Einige Menschen beschreiben das Jammern als Klagen oder gar Kreischen. Es gibt Berichte, nach denen jene Laute Menschen unverzüglich töten oder in den Wahnsinn treiben. Daneben kursieren Erzählungen, die Laute würden lieblich und tröstend klingen. Sie begrüßen die Sterbenden im Reich der Toten. Die Schotten, wen wundert es, nennen die Erscheinung Waschfrau an der Furt. Ihr wird in der Natur beim Waschen begegnet. Dort erscheint sie als hässliche Frau mit Hängebrüsten, nur einem Nasenloch und hervorstehenden Zähnen. In modernen Erzählungen spricht man von einem geisterhaften Wesen, welches mit seinen Schreien und Heulen töten kann oder Menschen zur Besessenheit zwingt. Wir sprechen von Benji, einem Naturgeist und zugleich dem Medienplayer, der primär für unixoide Betriebssysteme entwickelt wurde. Es gibt auch eine Version für Windows. Benji gilt als sehr stabil unter Linux. Für die Apfelrechner gibt es eine Beta-Version, währenddem für Windows eine experimentelle Anwendung existiert. In den meisten Linux-Distributionen gibt es Benji direkt aus den Paketquellen. Benji ist in C programmiert und basiert auf der Laufzeitumgebung Mono und GTK Plus für den grafischen Teil. Der G-Streamer oder G-Streamer kommt als Dekodierer zum Einsatz und ebenfalls als Backend. Die Daten, also die Kataloge der Audio- und Video-Metadaten, verwaltet die Software mittels SQLite. Das Kreischen des Benji-Geistes erwachte erneut, als Canonical, die Firma hinter Ubuntu, entschied, den Benji-Player als Standard-Medienplayer ab Ubuntu 11.04, also nicht die Nawal, einzusetzen. Benji enthält einen direkten Link zum Amazon Store, womit Musik direkt gekauft und online gezogen werden kann. Dadurch entstehen Einnahmen, welche bisher direkt der GNOME Foundation zugute kamen. Canonical versuchte seine Macht in der Umgebung der Linux-Distributionen zu nutzen und verlangte 75% jener Einnahmen. So quasi als Gegenleistung dafür, dass Benji nun zum Standardplayer unter Ubuntu befördert wurde. Eine etwas eigenartig anmutende Forderung, wie ich meine. Mit dem Veröffentlichen dieses Verlangens entlud sich ein gewaltiges Gewitter in der Community, begleitet durch das Jammern und Kreischen der todbringenden Schreie aus dem Rachen des Benji-Geistes. Hinzu kam, dass Canonical mit Ubuntu One eine eigene Lösung implementieren will, mit der Musik bezogen werden kann und die, wie soll es denn auch anders sein, Geld in die Kassen von Canonical spülen würde. Offenbar ließen sich die Entwickler und die GNOME Foundation von den Drohungen seitens Canonical beeindrucken. Das Unternehmen wollte entweder 75% von den Einnahmen der Amazon Store Provisionen für die verkaufte Musik oder es würde stattdessen den Link zum Store entfernen bzw. jene 75% einfach zurückbehalten. Daraufhin willigten die Mitglieder des Benji Projects und der GNOME Foundation ein und versprachen, die Verbindung zum Amazon Store im Benji Player zu deaktivieren. Schließlich sorgte der Geist des Totenreiches doch noch für eine mehrheitsfähige Lösung. Canonical lockerte seine verhärtete Position und lässt nun den Amazon Store nebst seinem Ubuntu One Music Store in Benji bestehen. An der Forderung der 75% hält die Firma allerdings fest, ist aber bereit, daraus 25% an die GNOME Foundation weiterzureichen. Die Lösung schmiegt sich wohl am besten an die Erwartungen und Bedürfnisse aller beteiligten Seiten an. Sowohl die Benutzer können nun ihre Musik via dem Benji-Player dort beziehen, wo sie es mögen, und das Benji-Projekt, wie die GNOME Foundation, aber auch Canonical, scheinen zufrieden zu sein. Einmal mehr mündet ein längerer Streit mit harten Fronten in unserer Community und den daran angrenzenden kommerziellen Zellen in einer Vereinbarung, die allen Vorteile bringt. Wieder einmal drängt sich der Geist der Menschlichkeit an die Oberfläche und versöhnt zwei duellierende Parteien zu einem Ganzen. Das ist Ubuntu.
Vielen Dank an Roman für diesen Beitrag. Kurz nach der CeBIT fanden in Chemnitz wieder die alljährlichen Linux-Tage statt. Auch hier waren wir, wenn auch nicht mit einem eigenen Stand, vertreten. Ingo nutzte die Gunst der Stunde und interviewte dort Martin Loschwitz von Limbit über eine Lösung zum redundanten Halten von Daten in einem HA-Cluster.
Jetzt hier von den Chemnitzer Linux-Tagen bei mir ist Martin Loschwitz von der Limbit und er ist dort Consultant und Limbit ist bekannt unter anderem für DRBD und vielleicht kannst du uns ganz kurz mal erzählen, was DRBD überhaupt ist.
DRBD ist im Wesentlichen eine Lösung zum redundanten Speichern von Daten. Es geht um Datenreplikation im Rahmen eines Hochverfügbarkeitsclusters. Das heißt, ich habe zwei Server. Einer hat eine Anwendung laufen und wenn dieser Server ausfällt, dann übernimmt der andere Server diese Aufgabe. Das heißt, der andere Server startet die entsprechende Anwendung. Und damit eine Anwendung auf einem Rechner genauso laufen kann wie auf dem anderen, muss sie die gleichen Daten zur Verfügung haben. Und diesen Teil übernimmt DRBD. Das heißt, DRBD kopiert eigentlich Daten von einem Knoten auf den anderen, während sie dort geschrieben werden. Eigentlich eine Art RAID 1 übers Netz.
Und für was kann ich das einsetzen?
Typischerweise kommt es in Hochverfügbarkeits-Setups zum Einsatz. Eben da, wo ich sicher sein muss, dass ein Ausfall eines Servers nicht dafür sorgt, dass meine Anwendung nicht mehr läuft. Klassischer Fall wäre ja, ich habe einen Rechner, der Rechner geht kaputt, die Anwendung ist nicht mehr verfügbar. Und HA-Setups zielen darauf ab, eigentlich genau das zu ändern. Das heißt, ich habe zwei Rechner, einer davon geht kaputt, aber mein Dienst ist immer noch erreichbar, weil es einen zweiten Knoten gibt, der die Applikation genauso starten kann und wo die Applikation genauso laufen kann.
Da ist DRBD jetzt aber nur der Teil, der sich um die Daten kümmert.
Ganz genau, richtig. DRBD per se ist der Teil, der sich um die Daten kümmert. Es kommt in den meisten Fällen zum Einsatz in Kombination mit dem typischen Linux-Cluster-Stack, also Pacemaker und Heartbeat oder CoreSync, je nachdem.
Und die bieten dann auch irgendwie eine Web-Oberfläche, wo man das konfigurieren kann? Oder gibt es bei DRBD schon eine?
Web-Oberfläche per se gibt es nicht. Was es gibt, ist, es gibt die DRBD-Management-Konsole, die auch von einem unserer Entwickler entwickelt wird. DRBD-MC, das kann man sich auch im Internet runterladen. Das ist als solches frei verfügbar. Und ansonsten gibt es für die Interaktion mit dem Cluster eigentlich auch ein recht fähiges kommandozeilenbasiertes Werkzeug, die CRM-Shell, die mir die Cluster-Konfiguration ermöglicht und die es mir erlaubt, Pacemaker zu konfigurieren. Ja, DRBD kann ich entweder mit der Management-Konsole konfigurieren oder indem ich die Konfigurationsdateien entsprechend bearbeite und halt auf der Kommandozeile die passenden Befehle dazu ausführe.
Jetzt klingt Cluster-Management ja gleich nach großen Clustern, viele, viele Nodes, aber bei DRBD ist es, glaube ich, so, dass man nur eine geringe Anzahl an Nodes hat.
Man unterscheidet ja zwischen zwei Arten des Clusterings eigentlich. Eine Art von Clustering ist High Availability Clustering. Das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe, nämlich zwei Rechner, die zu einem Cluster zusammengefasst sind. Und das, was die meisten Leute wohl als Cluster kennen, ist eigentlich das High-Performance Clustering. Ja, also die Situation, wo an einem Rechenzentrum hunderte bis tausende Rechner stehen, die ihre Rechenleistung bündeln, um gemeinsam eine Aufgabe zu berechnen. Aber das ist die absolute Minderheit der Cluster. Also die allergrößte Zahl von Clustern, die existieren, sind sicher High-Availability-Cluster, wo es einfach um Ausfallsicherheit geht.
Und Ja, wenn ich jetzt ein Storage mit DRBD aufbaue, wie viel Nodes kann ich damit betreiben? Also wie viel kann ich da synchronisieren?
DRBD kann grundsätzlich pro Ressource 2 Knoten synchronisieren. Es gibt in aktuellen DRBD-Versionen aber die Möglichkeit mit der 3-Knoten-Replikation, das Feature nennt sich Stack-Device-Feature oder Device-Stacking eigentlich, noch einen dritten Knoten dazu zu packen. Und das Angenehme an der Funktion ist einfach, dass dieser dritte Knoten zum Beispiel auch in einem anderen Rechenzentrum stehen kann, als im Rechenzentrum, wo die ersten beiden Clusterknoten stehen. Ja, das heißt, ich kann mit DRBD sogar die sogenannte Long-Distance-Replication machen, also Entfernungen von mehreren tausend Kilometern überwinden, wenn es sein muss.
Was sinnvoll ist, wenn vielleicht eins der Rechenzentren abbrennt?
Zum Beispiel, ja. Also ich meine, abbrennen ist eine Option, aber gerade im Augenblick geht ja, das ist das Beispiel Japan durch die Medien, wo eben viele Rechenzentren einfach dadurch zerstört worden sind, dass sie von einer auf die andere Sekunde unter Wasser standen. Und da ist einfach diese sogenannte zwei Seiten eigentlich, diese zwei Rechenzentrum-Lösung, ganz praktisch zwei Standorte zu haben, die geografisch möglichst weit voneinander entfernt sind, damit dann, wenn eine Seite einer Naturkatastrophe zum Opfer fällt oder abbrennt oder was auch immer, selbst wenn nur der Strom ausgeschaltet werden muss aus irgendwelchen Gründen, dass es dann immer noch meine Daten woanders gibt, damit ich sie von dort verwenden kann.
Kann eigentlich auf beide Nodes geschrieben werden?
Ich kann DRBD im Dual Primary Modus verwenden, wenn ich das möchte. Ja, das ist allerdings mit einer hohen Komplexität verbunden, also diese Dual Primary Setups, die typischerweise zum Einsatz kommen für Oracle-Geschichten, OCFS, also dieses Oracle-Rackzeug ist so ein typisches Dual Primary Beispiel. Die meisten Menschen verwenden es, ohne es wirklich zu benötigen. Also viele Menschen benutzen dieses Dual Primary Feature, um Dinge zu tun, die man genauso gut mit einem normalen DRBD machen könnte und wirklich sinnvoll ist es in den seltensten Fällen. Aber ja, es geht. Also wenn ich es wirklich für Oracle Rack oder sowas brauche, dann kann ich das schon machen.
Jetzt hast du schon OCFS genannt. Das heißt also, DRBD ist kein Fallsystem.
Ein DRBD ist ein Block-Device. DRBD ist ein Treiber für Linux und lebt grundsätzlich im gleichen Universum wie zum Beispiel der Treiber für meine SAS-Festplatte oder wie der Treiber für LVM oder wie der Treiber für SoftwareRAID, für MD-RAID. Ja, das sind alles Treiber, die in diesem Block-Device-Layer des Linux-Kernels existieren und die halt die gleichen Eigenschaften haben grundsätzlich. Das Dateisystem ist eine Ebene höher. Das heißt, wenn ich kann ja zum Beispiel auf ein SoftwareRAID ein Dateisystem anlegen, aber ich kann genauso gut auf einem DRBD ein Dateisystem anlegen.
Welche Dateisysteme wären da zu empfehlen?
Das hängt von der Art der Anwendung ab. Ja. Wenn wir eine Datenbank bauen, nehmen wir bei uns bei Linbit üblicherweise XFS, einfach weil es sich performance-technisch bewährt hat. Für Systempartitionen, die jetzt nicht unbedingt interessant sind, wobei die auch selten auf DRBD liegen, aber da würden wir wahrscheinlich irgendwas Normales nehmen, X3 oder so. Generell sind wir von XFS eigentlich ganz angetan. Also, ohne jetzt irgendeinen Glaubenskrieg starten zu wollen, glaube ich, dass man XFS schon ganz gut empfehlen kann für Datenbanken, für Enterprise-Einsatz.
Aber wenn ich dann wieder auf mehrere gleichzeitig schreiben will, dann brauche ich ja so eine Art Cluster-Dateisystem.
Genau, wenn ich Dual Primary verwende, dann kann ich kein normales Dateisystem verwenden, weil ich natürlich sicherstellen muss, dass nicht auf beiden Knoten zur gleichen Zeit etwas Unterschiedliches auf die gleiche Stelle meiner Platte geschrieben wird. Ja, und dazu brauche ich ein Dateisystem, das Mechanismen hat, die das verhindern. Das nennt sich dann einfach Locking. Es gibt im Linux-Kernel eine Infrastruktur dafür, die DLM heißt, der Dynamic Log Manager, wenn ich mich recht erinnere. Das ist die Abkürzung dafür. Und das Ding hat eben eine Infrastruktur, stellt eine Infrastruktur bereit, die dann so Geschichten wie OCFS oder GFS oder Laster oder welche Dateisysteme da existieren, grundsätzlich benutzen können.
Was passiert, wenn eine der beiden Nodes jetzt mal im einfachsten Setup wegbricht?
Das hängt davon ab, welche Rolle sie hatte. Ich setze DRBD ja üblicherweise in Kombination mit einem Cluster Manager ein, also Pacemaker. Und wenn dieser Knoten, auf dem ein DRBD-Laufwerk gelaufen ist, aus irgendwelchen Gründen noch immer ausfällt, dann hängt es davon ab, ob das der Knoten war, auf dem meine Applikation gelaufen ist oder nicht. Ja? Wenn das der Knoten war, wo eine Applikation gelaufen ist, dann wird der Cluster Manager Pacemaker sich darum kümmern, dass die Applikation auf dem anderen Knoten gestartet wird. DRBD selbst merkt das in dem Falle. DRBD merkt, dass einer von beiden Knoten nicht mehr da ist und fängt auf dem verbliebenen Knoten an, sobald der dann der aktive Knoten geworden ist durch den Ausfall des anderen, die Änderungen mitzuschreiben, die sich ergeben. Sobald der andere Knoten dann wieder da ist, ist der ja der neue sekundäre Knoten und bekommt dann aber vom neuen primären Knoten die Daten, die sich zwischenzeitlich geändert haben, rübergespielt.
Aber nur die Daten, die sich geändert haben?
Nur die Daten im Sinne von einem inkrementellen Resync, ja. Also es passiert kein Full-Sync, so wie es bei anderen Replikationslösungen lange Zeit der Fall war.
Kann ich einen DRBD auch vergrößern?
Ich kann ein DMBD-Laufwerk auch vergrößern, ja. Grundsätzlich sogar online, wenn ich zum Beispiel X3 oder XFS verwende. Vergrößern ist immer dann kein Problem, wenn ich noch Speicherplatz habe, den ich einem DRBD-Laufwerk zuweisen kann. Verkleinern ist schon eher schwierig. Also verkleinern geht grundsätzlich natürlich auch. DRBD hat in seinem Hauptadministrationswerkzeug DRBD Atom einen Command, das heißt Resize. Mit dem kann ich das DRBD-Laufwerk vergrößern oder verkleinern. Beim Verkleinern muss ich halt darauf achten, wenn ich XFS einsetze, wie eben gesagt, dann kann ich es nicht verkleinern. XFS kann ich nicht verkleinern. Das sind so Punkte, die aber mit DRBD grundsätzlich wenig zu tun haben. Das liegt einfach am Dateisystem, das drauf liegt. Mit X3 kann ich in aktuellen Versionen auch online shrinken, wenn ich mich recht erinnere. Das geht ganz gut.
Was ist jetzt der Unterschied zu einem, also zwischen, wenn man das mal so sagen kann, zwischen einem normalen DRBD und so einem Cluster-Dateisystem, wo ich halt extrem viele Nodes zum Beispiel reinpacken könnte? Also klar, man kann auf einen DRBD auch so ein Cluster-Dateisystem setzen, aber ja, wenn ich das jetzt mal gleichsetze, wo ist da der Unterschied?
Naja, zum einen, wenn ich so ein Cluster-Dateisystem über etliche Nodes spiegle oder ziehe, dann habe ich ja üblicherweise auf jedem dieser Nodes nur einen Storage-Pool, der nicht redundant in sich ist. Also ich habe ja viele kleine Cluster-Nodes, aber jeder davon hat sein eigenes Storage und exportiert dieses Storage per GFS. Und der Cluster-Manager muss sich darum kümmern, dass das passt. Es sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Techniken, die da verglichen werden. Und ich glaube, das passt nicht wirklich gut. Also Frage ist der Einsatzzweck, Frage ist das, was ich damit erreichen möchte. Und wenn ich einen Storage Pool aus vielen kleinen Netzwerkdingern bauen möchte, dann hat das ja mit High Availability Clustering eigentlich nicht mehr viel zu tun. Also da ist DRBD noch einfach nicht das Mittel der Wahl, nicht das richtige Werkzeug quasi.
So zum Beispiel, wie es Google macht, also die nehmen einfach viele, viele, viele Festplatten und packen die irgendwie so zusammen, dass die etwas Großes ergeben.
Naja, die Frage ist halt, wie weit ich auf die Redundanz dieser Daten angewiesen bin. Ja, ich weiß nicht, was Google macht, wenn einer von diesen Platten kaputt geht. Soweit bin ich nicht informiert.
Das haben die in ihrem Dateisystem dann drin, dass das mehrfach gespeichert wird.
Das ist ja dann auf Dateisystemebene implementiert. Ja. DRBD liegt eine Ebene tiefer. DRBD liegt eben tatsächlich im Storage-Subsystem des Linux-Kernels. Also DRBD macht das Ganze auf Datenebene, auf Block-Ebene eigentlich, weil es eben im Block-Device-Layer liegt. Das kann man ja auch ganz gut daran sehen, dass DRBD in sich keine Überprüfung der Daten macht, die auf der Platte liegen. Ja, es überprüft sehr wohl die Daten, die es auf die Platte schreibt, um sicherzustellen, dass es auf dem sekundären Knoten immer das Gleiche auf die Platte schreibt wie auf dem primären Knoten. Aber es überprüft diese Daten nicht auf ihren korrekten Inhalt hin. DRBD liegt tatsächlich auf Blockebene und ist eben nicht dafür da, die Logik zu checken, die hinter diesen Dateien steht.
Ist also auch kein Backup.
DRBD ist absolut kein Backup, nein. Das ist ganz wichtig und das betonen wir auch gebetsmühlenartig. Datenredundanz ist etwas anderes als Datenbackup. Man kann mit DRBD und LVM ganz nett Backups machen, nämlich dann, wenn man eine Drei-Knoten-Lösung hat und eigentlich einen dritten Knoten, der immer nur Daten empfängt, weil er ja nur im absoluten Notfall Daten verwenden soll. Man kann nämlich dann auf dem dritten Knoten mit LVM ganz nett Backups anlegen, indem man die Snapshot-Funktion benutzt. Also ich kann DRBD auch benutzen, um sinnvoll Backups anzulegen. Mal sagen wir, ich kann DRBD als Teil einer Backup-Lösung nutzen, aber DRBD selbst ist keine Backup-Lösung, definitiv nicht. Wenn ein Admin mir auf einem DRBD-Laufwerk eine Datei löscht, die ich brauche, ist die auf der anderen Seite genauso weg.
Jetzt hast du in deinem Talk über Storage, über SANs geredet. Auch mit DRBD kann ich mir so ein Storage, ein großes zusammenbauen. Wo ist denn da der Unterschied, der Vorteil und vielleicht auch der Nachteil gegenüber so einem SAN?
Also der allererste Vorteil gegenüber einer klassischen SAN-Lösung ist natürlich die Tatsache, dass ich ein Produkt bekomme, bei dem ich erstens nicht an einen spezifischen Hersteller gebunden bin. SAN-Lösungen sind in aller Regel herstellergebunden. Ja, ich kaufe bei einem Storage-Hersteller ein SAN und muss dann, wenn ich später Ersatzteile brauche, diese Dinge genauso bei diesem Hersteller kaufen, bin an ihn gebunden, was er mir als Preisvorgabe macht und verpflichte mich so, eine lange Geschäftsbeziehung mit eben diesem Storage-Hersteller einzugehen. DRBD kann ich im Rahmen einer Linux-Installation mit Standard-Hardware von der Stange verwenden. Ich binde mich dann nicht langfristig an einen Hersteller. Ich habe obendrein nicht das Problem, dass ich mir Preise diktieren lassen muss. Und natürlich ist DRBD als solches Open-Source-Software und obendrein frei verfügbar. Bestandteil des Linux-Kernels ist es ja eh schon. Das heißt, ich kann die Software, die ich brauche, um mir so einen SAN zu basteln, auf Basis von DRBD und zum Beispiel iSCSI völlig kostenlos aus dem Internet beziehen und kriege aber trotzdem professionelle Software, die ich auch für den Enterprise-Einsatz benutzen kann.
Gibt es auch einen Nachteil dann der DRBD-Lösung gegenüber einem SAN?
Klingt natürlich überheblich, aber mir wäre bis jetzt noch keiner aufgefallen, der in der Praxis wirklich trägt. Also mir wäre bis jetzt kein Unterschied. Ich meine, man hat anschließend mehr Geld. Ja, wenn man das als Nachteil sieht, dann kann man das so sehen. Aber mir ist bis jetzt in der Praxis kein Punkt eingefallen, der tatsächlich dafür sorgt, dass diese Lösung einem Zahn unterlegen wäre. Auch performance-technisch ist es mittlerweile durchaus so, dass man mit Zahns mithalten kann, um nicht zu sagen, dass man sie übertrifft. Die Anschaffungskosten, was die Hardware angeht, sind wesentlich geringer. Nachteile sind da so eigentlich so zunächst mal keine. Also,
um jetzt auch mal dieses Wort Cloud in den Mund zu nehmen, also der Storage-Markt boomt ja gerade, was nicht zuletzt wahrscheinlich wegen dem ganzen Cloud-Hype der Fall ist. Und man sieht es halt an diesen SAN-Anbietern, die verdienen gerade richtig groß Geld. Wie ist es jetzt bei euch? Kommt da auch irgendwas an? Also merkt ihr, dass da einfach das Interesse größer geworden ist?
Wir merken im Augenblick sehr, dass Leute kommen und Replikationslösungen dieser Art haben wollen. Ja. Was man halt nicht vergessen darf bei der Geschichte, wenn wir von SAN reden, von so einem typischen SAN, von einem SAN-Hersteller, dann reden wir da ja zunächst mal noch gar nicht von Hochverfügbarkeit, ja, um diese Hochverfügbarkeit zu kriegen, im Sinne von Redundanz auf zwei Geräte verteilt oder so. Da muss ich ja üblicherweise dann nochmal in die Tasche greifen dafür. Und bei uns kommen die Leute einfach an und fragen gleich nach redundanten Datenspeicherlösungen. Also Ausgangsstellung ist eigentlich immer, ich möchte einen Datenspeicher haben, der möglichst redundant ausgelegt sein soll. Zum Beispiel, weil ich in einem Rechenzentrum in zwei miteinander verbundenen Räumen Kisten habe und da gerne in jeweils einem Raum in unterschiedlichen Brandschutzzonen zum Beispiel, ja, einen Clusterknoten haben möchte, mit dem ich dann Replikation über diese beiden Räume verteilt mache. Und das merken wir im Augenblick schon, dass das Interesse da sehr groß ist, ja.
Wo geht denn die Reise hin mit DRBD? Was kommt als nächstes?
Ich gehe davon aus, dass DRBD 8.4, das im Augenblick in der Entwicklung ist, wahrscheinlich so in anderthalb bis zwei Monaten rauskommt. Das große Feature in DRBD 8.4 wird wohl die Fähigkeit sein, mehrere DRBD-Verbindungen durch eine TCP-Verbindung laufen zu lassen, was im Augenblick so nicht geht. Das ist insbesondere interessant, wenn man wirklich Datenbankreplikation machen möchte und sicherstellen möchte, dass sämtliche Datenbanktransaktionen auf beiden Seiten immer synchron vorhanden sind oder nicht. Ja, das ist also immer dann, wenn ich einen Satz MySQL-Befehle quasi über diesen Link schicke oder ein MySQL-Datenpaket, dass es tatsächlich immer gleich ankommt auf den beiden Seiten. Und was DRBD 8.5, wenn es denn diese Versionsnummer tragen soll, bringen wird, zumindest ist das, was ich im Augenblick von den Entwicklern so höre, dann soll das wohl Endknotenunterstützung sein. Ne? Also halt eben die Überlegung, dass man ein DRBD-Laufwerk nicht mehr nur in Primär und Sekundär aufteilt, sondern dass das tatsächlich mit Endknoten geht. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen primären Knoten und 1, 2, 3, 4, 5 ganz viele sekundäre Knoten. Das ist aber, wie gesagt, im Augenblick höchstens in der Konzeption. Und ich denke, bis das kommen wird, werden noch ein paar Monate vergehen. Also sicher ein paar Monate sogar.
Jetzt ist mir zu SAN-Anbietern noch was eingefallen. Die versprechen ja immer dadurch, dass das alles schneller ist, schneller als Gigabit Ethernet. Und ich glaube, da ist bei euch die Grenze, oder?
Nein, überhaupt nicht. DRBD kann grundsätzlich über alles kommunizieren, was IP kann. Oder, und das geht obendrein auch noch, InfiniBand oder Dolphin Express. Das sind so die Transportmittel, die wir da grundsätzlich haben. Und ich kann DRBD auch über 10 Gigabit Ethernet replizieren lassen. Und 10 Gigabit Ethernet ist mehr als ein zum Beispiel 8 Gigabit typisches Fiber-Channel-Interface kann. 8 Gigabit Fiber-Channel ist ja gerade so der Standard, den man am Markt üblicherweise kriegt, wenn ich mich recht erinnere. Und DRBD kann mit Standard-Hardware und 10 Gigabit Ethernet mehr Performance. Irgendwann stoße ich dann ohnehin meistens an die Grenze dessen, was mein Storage mir zu liefern in der Lage ist. Ja, weil auch ein Storage, das mir eine 10 Gigabit-Leitung nutzen kann, muss ich erstmal haben. Das hat man nicht einfach so in der Ecke stehen. Da reden wir ja dann schon von ziemlich horrenden Größen. Ja.
Muss ich nachher noch die andere Platten nehmen, Flash-Platten, also SSD-Platten oder sowas, dass ich auch wirklich hinten rein die Geschwindigkeit habe.
Also wir haben das mal neulich gehabt. Wir haben eine Kombination gehabt, das war ein Storage-Controller, der hatte eine SSD aufgelötet quasi, eine 128 GB SSD war es, glaube ich. Und das Ding war dann schneller als der RAM. Ja, das geht grundsätzlich schon, das ist auch ziemlich cool, aber es ist halt noch nichts, das im Augenblick für den Massenmarkteinsatz leistbar wäre, weil allein diese eine Karte mit ihren 128 GB hat, glaube ich, irgendwas um die 1.500 € gekostet. Also ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall schweineteuer. Mit SSDs steht der nächste Performance-Sprung sicher bevor, und zwar ein massiver Performance-Sprung, gerade weil SSDs im Kontext der Virtualisierung, also im Kontext von Cloud Computing natürlich hat das Problem lösen, dass ich bei enorm vielen Zugriffen unterschiedlicher virtueller Maschinen halt echt hohe Seek Times habe bei den Platten. Ja, das ist auch ein Problem, das SSDs lösen. Aber dazu müssen sie halt erstmal wirklich konkurrenzlich werden, was Preis angeht. Das sind sie im Augenblick noch nicht. Im Augenblick kriege ich auch eine 600 GB SAS-Platte mit 15.000 Umdrehungen immer noch um wesentlich weniger Geld als eine vergleichbar große Solid-State-Disk.
Wenn es sie überhaupt schon gibt. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne DRBD einsetzen, ich will mich damit ein bisschen einlesen, was wäre die Anlaufstelle?
Ich würde jedem, der sich mit DRBD beschäftigen möchte, zunächst empfehlen, sich den DRBD Users Guide anzuschauen. Den gibt es auf drbd.org unter dem Menüpunkt Documentation. Das ist eigentlich eine über 130 Seiten starke Dokumentation ausgearbeitet von uns zur Frage, was kann ich mit DRBD tun? Geht auf so ziemlich jeden Punkt, der DRBD betrifft, sehr ausführlich ein. Wir haben überdies in der Kombination DRBD und verschiedene andere Themen auf unserer Homepage noch White Papers zu den Themen. Das heißt, es gibt ein White Paper zu DRBD und iSCSI, es gibt ein White Paper zu DRBD und XenServer, diese ganzen Kombinationen. Wenn ich mich dazu einlesen möchte, dann kann man es bei uns auf der Homepage auf limbit.com einfach herunterladen als PDF-Format, als PDF-Dokument. Man muss sich dazu anmelden, aber man bekommt es dann ohne irgendwas dafür zu zahlen, klar. Und ansonsten, ja, ich denke, wenn man diese DRBD Users Guide gelesen hat in Kombination mit den White Papers, dann ist man schon ein ganzes Stück schlauer.
Okay, vielen Dank, Martin Löschwitz von Linbit über den aktuellen Stand von DRBD und den Unterschied und die Vorteile im Gegensatz zu SAN. Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank an Martin Löschwitz und Ingo für dieses Interview. Es folgt ein weiteres Interview, diesmal mit Markus Oliver Menzel von Jaspersoft über die Business Intelligence Suite Jasper.
So, meine Lieben, hier ist Uli von Radio Tux und ich habe Besuch. Bei mir sitzt Markus Oliver Menzel, seines Zeichens Country Manager Sales für Jaspersoft in Zentral- und Osteuropa. Hallo Herr Menzel, herzlich willkommen bei Radio Tux.
Vielen Dank.
Herr Menzel, vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen, Jaspersoft, einige von unseren Hörern werden es kennen, aber wahrscheinlich nicht alle. Wer ist Jaspersoft und was macht Jaspersoft?
Jaspersoft ist ein kommerzielles Unternehmen, was auf Basis von Open Source Funktionalitäten und Werkzeugen eine sogenannte Business Intelligence Suite zur Verfügung stellt, was einfach übersetzt bedeutet, wir stellen ein Produkt her, ein Softwareprodukt, was Unternehmen in die Lage versetzt, entsprechende Auswertungen, sogenannte Reports oder Analysen auf ihrem gesamten Datenbestand zu fahren. Die Firma ist ansässig in den USA, hat aber rund um den Globus 9 Niederlassungen und ist in Deutschland mit der Jaspersoft GmbH in Frankfurt vertreten. Zu dem Produkt als solches, es gibt es in zwei Varianten. Das ist einmal die klassische Open-Source-Variante, die sogenannte Community Edition. Das bedeutet, dieses Produkt von Jaspersoft ist frei erhältlich im Netz. Sie können sich runterladen, Sie können damit arbeiten, Sie können es produktiv einsetzen etc. Das ist völlig kostenlos, also pures Open-Source. Als sogenanntes Open-Source-Unternehmen haben wir natürlich aber auch das Bestreben, gewissen Gewinn oder Umsätze einzufahren. Wir müssen natürlich auch von irgendwas existieren, sodass eben auch unsere Software für einen kommerziellen Einsatz gedacht ist. Das heißt, wir also ein paralleles Produkt anbieten, was von der Funktionalität her fast identisch ist, aber eben drumherum noch weiteres bietet, was exklusiv eben nur in der Pro-Version vorhanden ist. Typisches Beispiel Support, was wir dann den jeweiligen Kunden anbieten, aber auch von der funktionalen Seite her, dass wir einen gewissen Unterschied haben zwischen einer Pro-Version und CE-Version, weil wir natürlich auch unsere Entwicklung primär in das Pro-Produkt einfließen lassen, also unsere kommerzielle Variante, dies aber dann automatisch auch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auch in die Community wieder einfließt. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Auch wir nehmen innovative Ideen aus der Community, also aus dem Open-Source-Umfeld, direkt in unser Produkt auf, müssen aber auch im Gegenzug als Unternehmen eben auch unsere Weiterentwicklungen auf dieser Community in einer gewissen Art und Weise auch wieder zur Verfügung stellen.
Und jetzt haben Sie heute hier einen Vortrag gehalten mit dem verheißungsvollen Titel Lowering the Cost of Business Intelligence with Open Source. Worum geht es dabei mal von Kosteneinsparungen abgesehen?
Ja, der Titel gibt es ja eigentlich wieder, dass es primär eigentlich doch wieder nur um die Kosten geht. Das ist so, ich sag mal, typisch für den zentraleuropäischen oder respektive den deutschen Markt schon ein Indikator. Wenn man heutzutage darüber nachdenkt, als Unternehmen eine Business Intelligence-Lösung einzuführen, dreht es sich eigentlich immer erst primär um die Kosten. Das bedeutet aber nicht nur, dass es um die Kosteneinsparung bei einer initialen Einführung geht, also sprich um einen Lizenzkauf, sondern dass man halt auch durch das Nutzen dieser BI-Software Kosten sparen kann. Und das bringt uns eigentlich zu dem Punkt, was wir heute hier auch in diesem Vortrag primär zeigen wollten, dass wir ein Tool entwickelt haben und anbieten, was eben Unternehmen in die Lage versetzt, dieses dringend benötigte Auswertungswerkzeug eben so in einer Unternehmensstruktur zu verankern, dass es eben effektiv eingesetzt werden kann, ohne dass es dort halt zu zusätzlichen Investitionen kommt. Typisches Beispiel. Ein Unternehmen oder beziehungsweise eine respektive eine Fachabteilung hat meistens ein Problem und braucht eine gewisse Auswertung oder einen Report, wie wir bei uns dann immer so schön sagen. Dann ist es eigentlich immer gang und gäbe, dass diese Abteilung bei der IT anruft und sagt, baut uns doch bitte mal einen Report über die und die Datenquellen mit den und den Parametern oder Filtern, was man auch immer alles machen. Das kostet viel Zeit, das kostet Ressourcen. Und das sind eben Kostenfaktoren, die man einsparen kann, indem man zum Beispiel eben dann diesen sogenannten Self-Service-Gedanken im Unternehmen verbreitet, dass man eben sagt, wir geben euch ein Tool an die Hand, was euch als Endbenutzer in die Lage versetzt, genau das zu machen, ohne dass ihr zusätzliche Zeit oder andere Mitarbeiter mit involvieren müsst, um an das Ergebnis zu kommen. Also auch da kann man Zeit sparen. Der zweite Faktor ist ein hoher Automatisierungsgrad. Das heißt, wenn wir heute von Reports reden, dann ist es nicht, dass man eine beliebige Excel-Tabelle dann zusammenstellt, sondern man fügt heutzutage einen sehr hohen Automatisierungsgrad ein, dass man sagt, für bestimmte Bereiche braucht man bestimmte Berichte in einem zeitlichen Rhythmus für eine bestimmte Zielgruppe. All das soll das System automatisch durchführen. Das heißt, am Ende der Woche zum Beispiel gibt es einen Wochenabschluss-Report, sage ich mal, über irgendwelche Umsätze oder sonstigen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Das System erstellt automatisch diesen Report, füllt ihn mit den entsprechenden Kennziffern aus den entsprechenden Datenquellen, versendet diesen automatisch oder legt ihn ab, versionisiert ihn, bereitet ihn auf, visualisiert ihn zum Beispiel und verschickt ihn oder legt ihn den entsprechenden Mitarbeitern, die dediziert dafür vorgeschlagen werden, zur Verfügung. Und das alles automatisch. Niemand hat irgendeinen Knopf gedrückt, niemand hat Zeit dafür investiert und niemand wurde dafür abgestellt, so einen Report jedes Mal individuell zu erstellen. Hoher Automatisierungsgrad fügt eben auch eine erhebliche Kostenreduzierung hinzu. Das dritte ist, dass man halt auch moderne, neue Computersysteme oder Innovationen jetzt auch im BI berücksichtigt. Stichwort Cloud zum Beispiel oder Mobile. Heutzutage sind wir als Hersteller von Software in der Lage, jedem Unternehmen die passende Lösung anzubieten für das passende Geschäftsmodell. Es ist also nicht mehr zwingend nötig, dass ein Unternehmen zum Beispiel die Software unbedingt kaufen muss, sondern sie kann auch diese Software als entsprechenden Service zum Beispiel über eine Cloud abrufen und dort weiter deployen oder dann im Einsatz haben. Stichwort ist zum Beispiel auch SaaS, Software as a Service. Das ist ebenfalls eine Anwendungsart, die wir dann eben zur Verfügung stellen. Das heißt, diese nächste Generation, dieses losgelöst vom klassischen proprietären Softwarekauf, ist das, was wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben haben und sagen, wir sind heute schon in der Lage, eben jegliche Art von Anwendungsfall, der an uns herangetragen wird, zu realisieren. Und das eben mit möglichst geringem Aufwand. Open Source gibt uns die Möglichkeit, eine offene Architektur anzubieten, offene Schnittstellen, sodass eben jeder Kunde von Jaspersoft in der Lage ist, die Applikation so anzupassen, dass er halt sein genaues Produkt im Endeffekt hat, das, was er wirklich braucht. und nichts anderes. Also nichts mehr Vanilla, keinen hohen Implementierungsaufwand, keine großen Anpassungsaufwände, sodass dann halt bei Berücksichtigung, wenn man ein solches Produkt kauft, man gleichzeitig auch schon hohe Implementationskosten vielleicht mit berücksichtigen muss, weil dann ein entsprechender Service noch beauftragt. Das sind alles Kostenfaktoren, die wir heutzutage jetzt schon berücksichtigen, sodass wir sagen, unsere Technologie ist so weit ausgereift, dass sie den Bedürfnissen nach klassischem BI gerecht wird, basierend auf den neuesten Technologien und mit dem Gesichtspunkt, dass wir das Unternehmen so schnell wie möglich auf eigene Beine stellen wollen und dass sie möglichst schnell halt auch einen sogenannten Return on Investment durch so eine Investition zurückbekommen.
Das klingt jetzt alles erstmal ganz toll. Auf der anderen Seite haben wir auf dem Enterprise Open Source Day ja auch gelernt, dass Open Source Business Systeme generell nicht ganz unproblematisch sind. Einmal dadurch bedingt, dass wir bei Open Source zum Teil keine echten Roadmaps haben. Zum anderen haben wir die Problematik, dass bei Open Source auch immer mal die Möglichkeit eines Forks besteht, der dann dazu führt, dass die Entwicklung auf einem anderen Wege weitergeht. Und ich habe mir sagen lassen, dass vergleichbare Open-Source-Systeme, wenn wir uns im Bereich Business Intelligence oder ERP bewegen, dann stoßen wir immer wieder auf die berühmten drei Buchstaben, zum Teil 10 Jahre der aktuellen Entwicklung hinterherhinken. Warum halten Sie angesichts solcher, ja, ich will mal sagen, Makel, ausgerechnet eine Open-Source-Lösung für businessfähig, sogar vielleicht für businessfähiger als eine proprietäre eines renommierten Anbieters?
Grundsätzlich kann man dazu sagen, lösen Sie sich von der Vorstellung, dass ein Open-Source-Hersteller heutzutage noch, wie es früher vielleicht bekannt war, diese typische Garagenfirma ist. Wir sind ein gewinnorientiertes Unternehmen, das heißt also auch wir müssen Umsätze erzielen, sodass wir halt schon ein ganz klipp und klares Bild nach draußen hin darstellen müssen. Genauso wie jeder andere proprietäre Anbieter. Das heißt also, wir können es uns heute nicht mehr leisten, ohne irgendeine definierte Roadmap draußen präsent zu sein. Das wäre zu dem ersten Punkt. Das heißt, es gibt schon klipp und klare Vorgaben davon, wie weit und in welcher Richtung geht unser Produkt. Und das wird auch nach außen hin kommuniziert. Darüber hinaus ist es gerade auch in unserem Umfeld eklatant wichtig, dass wir auch das Feedback direkt aus dem Markt wieder zurückbekommen. Das heißt, als Open-Source-Anbieter müssen Sie noch näher am Markt dran sein. Sie müssen noch ein größeres Ohr haben für das, was der Markt wirklich benötigt für den Bereich. Wir realisieren das so, indem wir halt auf einer regelmäßigen Basis mit unseren Bestandskunden sogenannte Reviews machen, um zu erfahren, erstens einmal etabliert sich das System als Open-Source-System in einem klassischen Unternehmen. Das zweite ist, gibt es vielleicht immer noch irgendwelche gewissen Functions und Features, die wir nicht im Portfolio haben, die aber dringend benötigt werden? Und das nehmen wir natürlich auch wieder mit zurück und sagen, darauf basierend richtet sich unsere Roadmap hin aus. Das heißt also, insofern kann man das zumindest was Jaspersoft angeht, nicht mehr bestehen. Es ist also nicht mehr so, wir machen einfach mal irgendwas und schauen mal, was passiert. Das zweite ist, dadurch, dass wir eine etwas andere Art von Lizenzierung unserer kommerziellen Variante anbieten, sind die Interessenten bzw. Kunden von Jaspersoft heute in der Lage, selber zu entscheiden, wie weit sie mit uns gehen wollen. Das heißt, auf Basis einer sogenannten Subskription ist es ja so, der Kunde kann selber bestimmen, über welche Laufzeit er mit unserer Software arbeiten will. Er wird also nicht in diese Closed-Locked-Strategie eingefangen, sodass wir ihn in eine solche große Abhängigkeit bringen, dass er gar nicht mehr anders kann, als permanent mit uns weiterzuarbeiten. Darüber hinaus hat er ja eben die Möglichkeit, auf Basis von Open Source eben das Tool weiterhin dann so in der Community-Version zu benutzen, dass er eigentlich da ja keinen Verlust in dem Sinne hat. Er trägt nur in dem Augenblick dann das Risiko, weil er von unserer Seite halt keine Unterstützungsleistung hat. Das Umdenken ist insofern heutzutage schon im Markt angekommen, als, wie ich heute auch in meinem Vortrag erwähnt habe, dass es gar nicht mehr darum geht, dass man uns als Nischenplayer zum Beispiel wahrnimmt, sondern es ist eher der Fall, dass wir heute bei einer Evaluation für die Einführung eines BI-Systems direkt von vornherein mit berücksichtigt wird, weil man uns zutraut, nicht nur den funktionalen Anforderungen gerecht zu werden, sondern weil uns auch unser Lizenzierungsmodell die Flexibilität gibt, diese Flexibilität dann auch an den Kunden weiterzugeben. Das macht ihn insofern etwas entspannter, als dass er dann eben selber entscheiden kann, wie weit will ich mit dem Tool eigentlich gehen oder nicht.
Anderes Thema, die IT-Branche ist ja bekannt, dass sie nach dem Motto arbeitet, öfter mal wieder was Neues, wenn es zum Teil auch gar nichts Neues ist. Stichwort Cloud, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, beziehungsweise SaaS. Ich habe mir sagen lassen, dass solche Open-Source-Lösungen primär von kleineren und mittleren Unternehmen verstärkt angefragt werden, einfach schon aufgrund der Kostensituation bei proprietären Anbietern. Auf der anderen Seite ist Cloud ja auch sicherheitstechnisch gesehen etwas problematisch und Informationen im Business Intelligence Bereich sollte man mit einer gewissen Vorsicht behandeln. Wie sehen Sie in dem Bereich zum einen die Chancen, neue Kunden zu gewinnen, für die bisher eine Business Intelligence Lösung und sei es nur aus Kostengründen gar nicht realisierbar war, auf der anderen Seite aber auch zu gewährleisten, dass die Integrität der Daten gewährleistet ist in einem Cloud-Modell?
Sie haben es schon richtig angesprochen. Erstens einmal, unserer Ansicht nach ist das Thema sehr heiß, aber auch noch in den Anfängen. Gerade auch das Thema Datensicherheit bzw. das Daten rausgeben, wo man nicht weiß, wer kann wie irgendwas darauf zugreifen, führt immer noch zu einer gewissen Verhaltenheit bei den deutschen Unternehmen. Sicher ist auf jeden Fall, dass die Zielgruppe für solche Lösungen durchaus eher im kleineren oder im Mittelstand zu sehen ist. Ich nehme jetzt mal die Situation heraus, dass Enterprise, Großunternehmen Cloud-Lösungen einsetzen, weil sie gewisse Satelliten oder kleinere Niederlassungen dann halt an eine große On-Premise-Lösung zum Beispiel anflanschen wollen, sodass da also schon ein relativ definierter Zielmarkt damit abgegriffen wird, nämlich eben der Mittelstand, der eben nicht in der Lage ist, erstens einmal die Kosten vielleicht für eine initiale Implementierung einer Software im eigenen Haus zu haben. Zweitens die Betriebskosten dann halt auch entsprechend stemmen zu können. Drittens vielleicht sogar gar nicht das Personal hat oder die Ressourcen dafür hat, ein solches System zu pflegen. Das muss gepflegt werden, es muss immer sauber gehalten werden, es muss performant gehalten werden, etc. etc. Das sind heute alles Punkte, wo man sagt, wir benötigen dringend aber eine Auswertungsmöglichkeit oder eine Reporting-Möglichkeit, weil wir müssen uns ja auch gegenüber anderen Anbietern in unserem jeweiligen Vertical behaupten. Aber wir sind nicht in der Lage, eben dafür jetzt noch einen extra Bereich aufzubauen, beziehungsweise unsere IT eine zusätzliche Komponente an die Hand zu geben, mit der sie sich dann auch noch beschäftigen muss, neben dem, was sie originär noch. Das heißt, dieses Abrufen von Dienstleistungen beziehungsweise von Funktionalitäten über ein solches Medium gibt ihnen eine höhere Flexibilität an die Hand. Es ist ja durchaus auch der Fall, dass eben aus einer Cloud-Lösung irgendwann mal eine On-Premise-Lösung wird. Vielleicht überlegt sich irgendwann mal ein Unternehmen, das, was wir an Erfahrungen damit gemacht haben, und sei es nur in einem kleinen Projektbereich, hat uns gezeigt, dass wir mit der Lösung wunderbar zurechtkommen. Die Unterschiede zwischen den Funktionalitäten in einer Cloud und einer On-Premise-Lösung, also sprich einem lizenzierten, gekauften Schrägstrich-Lösung, ist eben der Fall, dass es da keinen Unterschied gibt, sodass man eigentlich quasi von dem einen ins andere ganz bequem rüber switchen kann. Aber dennoch ist es ja so, dass die Tendenz dazu hingeht, dass man Daten irgendwo zentralisiert, jedem jederzeit irgendwie verfügbar machen kann, ohne dass es großen Infrastrukturaufwand bedeutet. Das heißt, über kurz oder lang werden sich auch große Unternehmen darüber Gedanken machen müssen, Cloud-Lösungen einzuführen. Ob es jetzt nun vielleicht gerade direkt der initiale Zündung ist im BI-Bereich, wo es gerade vielleicht um sensitive Daten geht, das steht vielleicht auch auf einem anderen Blatt Papier. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, zu sagen, wir sind dazu bereit, wenn du es haben möchtest, kannst du wählen. Diese Wahlmöglichkeiten haben sie bei proprietären Anbietern im BI-Umfeld zurzeit eben noch nicht. Das heißt also, wir denken schon einen Schritt weiter nach dem Motto, die Möglichkeit, dass es zum Einsatz kommt, ist relativ hoch. Und wenn, dann sind wir schon bereit und fangen nicht erst dann an, eine entsprechende Lösung zu realisieren.
Jetzt haben wir aus Ihrem Vortrag auch gesehen, dass eine Forrester-Studie ergeben hat, dass trotz all dieser genannten unbestrittenen Vorteile etwa nur 2-3% der Unternehmen überhaupt Business Intelligence Systeme nutzen. Und wir haben eben auch angesprochen, dass es ja gerade für mittelständische Unternehmen, wie wir sie hier, wir sind im Moment hier heute in Stuttgart, gerade hier in der Region ja reichlich haben, sehr interessant wäre. Aber auf der anderen Seite haben wir gerade bei solchen Unternehmen zum Teil sehr traditionelle Denkmuster und Open Source hat sich ja in vielen Bereichen leider immer noch nicht so weit durchgesetzt, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Ich sage nur, Unternehmensdesktop mit Linux, eine wunderschöne Sache, aber leider Gottes finden wir den nur sehr, sehr selten vor. Wie reagieren denn denn nach Ihrer Erfahrung gerade solche Unternehmen auf Ihr Angebot, beziehungsweise wo sehen Sie da die größten Hemmnisse?
Die Hemmnisse, die wir bisher festgestellt haben, ist, dass es in solchen Unternehmen relativ schwer ist, eine bestimmte Person zu identifizieren, die sich verantwortlich zeigt für das ganze Thema. Wir haben uns dem in unserer neuesten Version angenommen, als dass wir sagen, es geht nicht nur um einen funktionellen Fortschritt, sondern wir wollen auch einen prozesstechnischen Fortschritt dort mal aufzeigen, dass wir nämlich innerhalb unserer Evaluation für ein solches Unternehmen einen sogenannten BI-Builder, so nennen wir diese Person, identifizieren. Also jemand, der nicht nur die Schnittstelle dann zwar zwischen einer sogenannten Fachabteilung und der IT darstellt, sondern der sich halt darüber auch im Klaren ist, was wollen wir mit der Applikation erreichen und wen wollen wir damit erreichen, um damit auch dann die Frage zu erschlagen, wer soll damit arbeiten, um auch dort die Akzeptanz innerhalb eines Unternehmens für den Einsatz eines solchen Tools zu erhöhen. Nachdem wir diese Person festgestellt haben, wollen wir natürlich mit ihm dann gemeinsam die Möglichkeiten an die Hand geben, dass wir BI so einfach wie möglich machen wollen. Vergessen Sie wirklich heute jetzt dieses typische Excel-Denken, dass jemand sich damit Tage, Wochen vielleicht für einen Geschäftsabschlussbericht dann da hinsetzt und damit beschäftigt ist, sondern wir sagen heutzutage mit den Tools, die wir veröffentlichen, geben wir die Funktionalitäten jedem an die Hand, der irgendwo mit einer Maus sich auskennt und die auch bewegen kann. Das heißt, diese Akzeptanzhemmnis, dass man sagt, wir führen ein neues System ein, was dann immer zu so einer gewissen Distanz dann führt. Oh, ich muss was Neues lernen und ich muss mich auf ein neues Tool einarbeiten und ich habe doch bisher 20 Jahre lang wunderbar mit, ich nenne jetzt mal Office-Programmen, wunderbar gearbeitet. Warum soll ich das denn jetzt anders machen? Dass wir solche Leute abholen wollen und sagen, wir wollen gar nicht euren Arbeitsstil ändern, wir wollen euch ein Tool an die Hand geben, was es euch einfacher macht, ohne dass ihr großartig jetzt wieder umdenken müsst. Deswegen das bereits angesprochene Self-Service. Enorm wichtig, gerade egal in welchem Unternehmen, sei es nun im Mittelstand oder im Enterprise-Unternehmen. Sie müssen die Leute abholen in dem Bereich, in dem sie tätig sind. Dieses Überstülpen von Funktionalitäten von oben, top-down, ist heute überhaupt nicht mehr sinnvoll, beziehungsweise führt auch zu keinem Erfolg, gerade auch bei großen BI-Einführungen. Sondern sie müssen verstehen, erstens, was macht derjenige? Und was will er eigentlich mit diesem Tool erreichen? Und was muss dieses Tool also dann für ihn speziell können, an seinem Arbeitsplatz, in seinem Arbeitsumfeld, um dort dann halt wirklich die Funktionalitäten, auch nur diese dann zur Verfügung zu stellen, die er auch wirklich benötigt. Es hilft ihm nichts, wenn Sie eine überfrachtete Eingabemaske oder Oberfläche ihm zur Verfügung stellen, wo er vielleicht alles Mögliche mitmachen kann, er aber im Endeffekt vielleicht nur 3 oder 5% davon wirklich effektiv tagtäglich nutzt. Das ist vergebene Liebesmüh und Sie werden auch keinen hohen Zufriedenheitsgrad erreichen, weil im Grunde genommen er ja immer nur ein bestimmtes Arbeitsumfeld hat, in dem er sich bewegt und das wollen wir ihm erleichtern und das erreichen wir dadurch, dass wir eben diesen BI-Builder identifizieren, der sich wirklich dann darum kümmert, wenn wir eine BI-Lösung zum Beispiel von Jaspersoft einführen, für den und den Bereich, welche Funktionalitäten müssen wir den Endanwendern zur Verfügung stellen, ohne dass er sich komplett irgendwie neu orientieren muss.
Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Was hat Jaspersoft da vor? Was habt ihr geplant? Sie hatten angesprochen, eine Mobile-App. Im Moment ja ganz heißes Schlagwort. Alles muss mobile werden. Wie sieht's da bei Jaspersoft aus? Wo wird die Reise da in der nächsten Zeit hingehen?
Also Jaspersoft hat sich auf die Fahnen geschrieben, jetzt mit der unserer Ansicht nach neuen Generationen von BI noch dynamischer zu werden, weil die Markterfordernisse heutzutage sich so rasant entwickeln, dass wir immer gerüstet sein sollten, auch die entsprechenden Anforderungen erfüllen zu können. Stichwort Mobile. Mobiles BI ist ein heißes Thema, aber es ist auch ein sehr spezielles Thema. Stellen Sie sich durchaus vor, dass jede Auswertung, die Sie auf einem Bildschirm, auf einem Monitor sehen, Sie vielleicht überhaupt nicht für sinnvoll erachten, wenn Sie es auf einem Apple iPhone oder auf einem iPad zum Beispiel sehen. Bleiben wir mal bei den beiden Geräten. Da kann es also durchaus sinnvoll sein, dass man sagt, das hat gar keinen Zweck, weil es ist überhaupt nicht für diese Art von Gerät konzipiert, sodass man halt auch im Bereich Mobile umdenken muss, dass man eine Oberfläche speziell für Mobile schafft, die halt die Funktionalitäten zur Verfügung stellt, die man wirklich auch als mobiler Arbeiter auch wirklich benötigt. Ein Field-Service-Techniker oder ein Sales-Mitarbeiter im Vertrieb wird niemals die ganzen Funktionalitäten benötigen, wenn er draußen im Land unterwegs ist, sondern er braucht einfache, möglichst effektive Darstellungsmöglichkeiten, Möglichkeiten und die müssten zeitnah sein, die müssen auf seinen Bereich zugeschnitten sein und er muss es einfach und intuitiv direkt auch auf den Geräten bedienen können. Das sind alles Programmpunkte, die wir heutzutage in unserer Mobile-App dann realisieren. Natürlich werden wir auch dort ein entsprechendes vielleicht im Bereich des iStores dann zur Verfügung stellen. Aktuell ist es bei uns halt über eine entsprechende Browserlösung realisiert worden, die ja heutzutage eben über jegliches mobile Endgerät realisiert werden kann. Das zweite ist, auch selbst wenn wir mit unserer aktuellen Version schon eine erhebliche Vereinfachung der Oberfläche vorgenommen haben, was die Usability angeht, ist das nicht der letzte Schritt, sondern wir werden auch weiterhin konsequent daran arbeiten, die verschiedenen Funktionalitäten noch weiter zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, sodass wir letztendlich versuchen, dem jeweiligen Mitarbeiter ein Tool an die Hand zu geben, mit dem er wunderbar, einfach und effektiv arbeiten kann, es aber völlig irrelevant ist, was dahinter eigentlich an Prozessen steht. Also egal, ob er nun einen klassischen Report fährt oder ob er zum Beispiel eine Analyse erstellen will. Dem Anwender ist es egal, er will nur das Ergebnis haben. Und wenn wir ihm dann ein Tool mit einer Oberfläche geben, dann wird er dadurch noch einfacher und noch effektiver arbeiten können. Das zum Beispiel. Weiterhin sind natürlich gerade auch großes Thema große Datenmengen. Also sogenannte Big Data Konzipierungen, die wir ebenfalls jetzt schon realisiert haben, sodass wir dort halt auch entsprechende Konnektoren zur Verfügung stellen für Unternehmen, die wirklich im Peta-Bereich zum Beispiel Daten haben, sodass wir auch da sagen können, schon Open Source ist schon in der Lage, das zu realisieren, wo andere proprietäre Anbieter jetzt noch wirklich noch hinterherhinken. Stichwort In-Memory-Technologie, das heißt also hochperformantes System jedem zur Verfügung zu stellen. Bei uns schon längst gang und gäbe, bei proprietären Anbietern ist es jetzt der große Hype. Das sind alles Ausblicke, wo wir sagen, da geht die Reise hin mit Jaspersoft und Themen wie Forecasting, also Predictive Analysis, also dass man auch mal über den Tellerrand hinaus in die Zukunft schauen möchte oder sonst irgendwas, sind wirklich mittel- und langfristig auf jeden Fall auf unserer Roadmap drauf, sodass wir eben jetzt die Situation haben, wir haben einen kompletten Technologie-BI-Stack vom Backend, also von der ETL, von der ETL-Integrationsebene bis zum Frontend, also der Applikationsebene und der Visualisierung, einem Unternehmen anbieten können. Professionell aufgegliedert, modular aufgebaut, offene Architektur, einfache Schnittstellen, einen ganzen Zoo, möchte ich schon fast sagen, von Konnektoren, die wir pre-built schon vorgefertigt haben und anbieten können. Auf jeder Applikationsbasis, auf jedem Betriebssystem, mit jedem Browser verfügbar, mit jedem möglichen Ausgabeformat, sodass wir dort schon die Zukunft quasi erreicht haben. Was wollen wir aber? Wir wollen eben nicht nur langfristig nur historische Daten und aktuelle Daten eben darstellen können, visualisieren können, sondern wir wollen auch in die Richtung gehen, dass zum Beispiel Unternehmen sich dann halt auch auf Basis dieser Daten eben Zukunftsszenarien und Simulationen entsprechend vielleicht auch realisieren können.
Ja, da erwartet uns ja einiges an interessanten Themen. Also immer mal wieder ein Grund, auf die Jaspersoft-Seite zu gehen, um zu schauen, was sich da tut.
Vielen Dank für dieses Interview an Markus Oliver Menzel. Geführt hat es für euch Uli. Als nächstes hören wir einen redaktionellen Beitrag rund um FFmpeg und die aktuellen Geschehnisse dort. Viel Spaß!
Was ist los bei FFmpeg? Die meisten Computerbenutzer kennen das. Man lädt sich bei Videoportalen irgendein lustiges Video herunter oder möchte einen neuen Trailer sehen und schon heißt es, dass das Videoformat nicht abgespielt werden kann. Dabei ist dies keine Unzulänglichkeit des Betriebssystems, sondern meist einfach nur ein fehlender Codec. Die meisten Nutzer greifen dann zu Allzweckwaffen wie mPlayer oder VLC, genießen diese doch einen entsprechenden Ruf, sehr viele Formate abspielen zu können. Doch eigentlich sind es nicht diese Programme, die das Abspielen verschiedener Audio- oder Videoformate ermöglichen, sondern deren Unterbau. Ein Unterbau, der nur selten in die Öffentlichkeit tritt, nahezu aber eines der wichtigsten Open-Source-Projekte überhaupt ist, ist FFmpeg. Doch was genau ist eigentlich dieses FFmpeg? Strikt genommen handelt es sich dabei um ein Kommandozeilenprogramm als auch um eine Sammlung von Werkzeugen. Diese Sammlung besteht aus den vier Komponenten FFServer, libavcodec, libavformat und dem bereits erwähnten Kommandozeilenprogramm FFmpeg. Das Kommandozeilenprogramm dient vor allem der Steuerung zur Umwandlung und der dazugehörigen Parameterübergabe. Richtig. Denn mit FFmpeg kann man nicht nur digitales Material abspielen, sondern auch erzeugen. Die zwei Bestandteile libAV-Codec und libAV-Format dienen nämlich nicht nur der Audio- und Videowiedergabe, sondern ermöglichen es auch, ein Format in ein anderes zu konvertieren. Für die Kombination aus FFmpeg, libAV-Codec und libAV-Format sind auch viele grafische Oberflächen verfügbar, die eine Umwandlung für jedermann erschwinglich machen. Denn das Konvertieren auf Kommandozeile kann mit ihren vielen Parametereingaben den ein oder anderen Benutzer durchaus verwirren. Wie bereits zu Anfang erwähnt, ist FFmpeg eher ein Projekt, das, obwohl es so wichtig für die Open-Source-Gemeinschaft ist, wenig Aufmerksamkeit erregt. Das hat sich aber zu Beginn dieses Jahres schlagartig geändert. Am 18. Januar 2011 verkündeten einige Entwickler, dass sie den bis dahin amtierenden Leiter Michael Niedermeyer abgesetzt hätten. Niedermeyer, der das Projekt 2004 von FFmpeg-Gründer Fabrice Bellat übernahm, zeigte sich durchaus überrascht. Dieser hat in einer öffentlichen Mail eingeräumt, dass es natürlich jedem offen stehe, einen Fork zu starten. Gleichzeitig beklagte er aber auch, dass dieses nicht der Fall sei und keine öffentliche Diskussion stattfand. Diese wird es auch nicht mehr geben. Die Entwickler verkündeten bereits, schnellstmöglich mit einer effektiven Entwicklung beginnen zu wollen, statt auf langwierige Diskussionen zu setzen. Schuldig sei laut Aussagen einiger Entwickler das Verhalten Niedermeyers, der dem ganzen Projekt mehr schade als helfe. Streitsüchtig, kleinkariert und unflexibel sind nur einige der Vorwürfe, die sich Niedermeyer gefallen lassen muss. Die restlichen Entwickler sahen sich gezwungen zu handeln und setzten für den Quellcode ein neues Git-Repository auf, das bis dahin beim Videolan-Projekt lag. Statt von Niedermeyer wird das Projekt nun unter dem Namen libAV von 7 Entwicklern geleitet. Einer dieser Entwickler ist Jason Garrett Glaser, Entwickler des erfolgreichen X264-Codec. Künftig soll FFmpeg nämlich wie der Linux-Kernel entwickelt werden. Bei der Kernel-Entwicklung hat ebenfalls nur der Projektleiter Schreibzugriff auf die Quellcode-Verwaltung. Änderungen müssen als Patches eingereicht werden. Trotz dieses in den Medien oft als Putsch tituliertes Unterfangen teilen nicht alle FFmpeg-Entwickler diesen Schritt. Einige halten die Kritiken gegen Niedermeyer für übertrieben, andere kritisieren die nicht vorhandene Diskussion und Abstimmung. Auch der vor allem in der Unix-Welt bekannte M-Player hat diesen Krieg nun zu spüren bekommen. So verließ Attila Kinali, einer der Hauptentwickler von M-Player, die Gemeinschaft. Interessant ist die Frage, ob libAV nun als Fork angesehen werden kann oder nicht. Fragt man beide Projekte, so sind beide der Meinung, die Originale zu sein. Während die libAV-Entwickler selber davon sprechen, dass FFmpeg nun unter dem Namen libAV fortgeführt wird, sehen die FFmpeg-Entwickler ihr Quellenverzeichnis als Hauptverzeichnis an. Auch die bekannte Hall of Shame, eine Liste mit Programmen, die zwar Teile von FFmpeg nutzen, dabei aber gleichzeitig gegen deren Lizenz verstoßen, findet sich auf beiden Seiten. Wer die Webseiten beider Projekte besucht, wird noch mehr Gemeinsamkeiten finden. Bisher ist noch nicht abzusehen, welches Projekt in Zukunft den Unterbau für andere Projekte bilden wird. Klar ist, dass FFmpeg an Manpower eingebüßt hat. Nicht zuletzt, da sich auch der bekannte X264-Entwickler zu libAV bekannt hat. Fakt ist aber auch, dass beide Projekte wie bisher weiterlaufen und die Entwicklung trotz dieser Vorfälle nicht stillsteht. So wurde erst vor kurzem mit FFmpeg MT ein Zweig zu FFmpeg hinzugefügt, der vor allem im Bereich Multithreading für Verbesserung sorgen soll. Man kann nur hoffen, dass die Streitigkeiten untereinander nicht die Qualität des Codes schmälern. Denn eines ist jetzt schon klar. Egal ob FFmpeg oder libAV, ohne sie würde es eine Reihe toller Software nicht geben.
Vielen Dank, Patrick, für das Schreiben und Dirk für das Einsprechen dieses Beitrages. Als nächstes hört ihr einen Beitrag über Bossa Nova.
Das Projekt Bossa Nova will ein 3D-Spiel exklusiv für Linux herausbringen. Nachdem man auf der Internetseite über die Art des Spiels abstimmen konnte, steht dies nun fest. Es wird das Spiel MMT von der Firma Runserver sein. Dabei handelt es sich um ein Online-Rollenspiel. Als Anlass für das Projekt gaben die Gründer an, dass sie von Transgaming enttäuscht waren. Dort wurde die Linux-Unterstützung für Spiele nämlich schnell aufgegeben. Ziel von Bossa Nova ist es, ein High-End-Spiel nur für Linux zu entwickeln. Außerdem soll versucht werden, Nachahmer für diese Idee zu finden. Auf der Projektseite, die derzeit noch recht mager aussieht, wurde zuerst nach Art des Spieles gefragt. Dabei stimmten über 2000 potenzielle Käufer ab. Vor allem kleine, unabhängige Entwicklerschmieden konnten sich in einem Contest eintragen. Danach sollte der Favorit aus einigen Spielen durch die Linux-Spielegemeinde ausgewählt werden. Es standen 4 Spiele zur Wahl, die allesamt durch gute Grafik bestochen haben. Sieger dieser Abstimmung wurde letztendlich das Online-Rollenspiel MMT. Entwickelt wird es von der russischen Firma Runserver. Diese soll nun finanziell bei der Entwicklung unterstützt werden, allerdings darf dafür das Spiel nicht auf andere Plattformen portiert werden. Ein Teil des Spiels liegt übrigens nicht offen vor. Welche Folgen das Projekt Bossa Nova jedoch wirklich für die Linux-Gemeinde hat, ist derzeit schwer abzuschätzen. Entweder fangen mehr bekannte Spielehersteller an, für Linux zu entwickeln, oder Bossa Nova bewirkt das Gegenteil. Hersteller bekannter 3D-Titel fühlen sich nun erst recht von Linux abgeneigt. Dennoch kann das Projekt natürlich als eine gute Idee angesehen werden, auch wenn ein Durchbruch wohl möglich ausbleibt.
Als nächstes hört ihr ein Interview mit der kompletten Familie Knopper, geführt von Ingo.
Ich bin jetzt hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen 2011 und sitze mit der Familie Knopper, mit der ganzen Familie Knopper, also mit Kindern. Und trotzdem vielleicht erstmal die Frage an dich, Klaus. Die Chemnitzer Linux-Tage, du warst schon oft hier. Wie gefällt's dir?
Ja, also toll. Die Chemnitzer Linux-Tage sind der Linux-Community-Event in Deutschland, wenn nicht sogar Europa. Und es ist immer wieder ein Vergnügen, hier zu sein, zu schauen, was die einzelnen Projekte machen, mit Leuten, die man so kennt, aus dem Internet zu diskutieren und sich live anzusehen, was sie gerade so machen.
Wie gefällt's dir?
Also eigentlich recht gut wegen den Ausstellungen. Sie zeigen hier Roboters, verschiedene Computerprogramme. Ja, also mir gefällt's hier.
Und du gehst den ganzen Tag rum und guckst dir an, was es hier so Neues gibt.
Ja, und ich gebe auch manchen die neuen Knoppix-CDs. Also ich verteile sie.
Okay, was ist da gerade die aktuelle Version?
Die 6.5er.
Okay. Ihr seid hier auch an einem Stand vertreten. Was macht ihr da gerade?
Ja, wir sind am Stand vom Linuxfest. Das ist ein gemeinnütziger Verein, in dem wir Mitglied sind, für barrierefreies Linux, wo es darum geht, zu zeigen, dass man auch, wenn man nicht sehen kann oder wenn man andere Einschränkungen hat, dass man dort im Internet arbeiten kann, surfen kann und mit freier Software ohne teure proprietäre Tools wunderbar arbeiten kann.
Und das ist ja ein Projekt, weil deine Frau, also Adriane, blind ist. Und was gibt es da gerade für aktuelle Entwicklungen? Vielleicht, Adriane, kannst du mal kurz sagen, was du hier auf dem Stand gerade machst?
Also ich habe jetzt für mich selber, also auf der neuen Knoppix ist ja auch das Adriane-System, also was für Blinde extra so gemacht wurde. Und das ist das Einzige, was ich jetzt so als Endbenutzer also präsentiere am Stand.
Wie sieht das aus? Also wie kann man das jetzt den Hörern begreiflich machen? Was hast du da für einen Rechner? Was machst du da drauf?
Ich habe also von der Hardware her habe ich also einen ganz normalen IPC. Dann habe ich also eine Braillezeile, mit der man die Blindenschrift ertasten kann. Und ich habe noch also eine separate Tastatur mit Markierungen, weil ich das dann halt besser also bedienen kann als die kleinen Tastaturen also von den IPCs. Ja, das ist von der Hardware her und von der Software her, also wie gesagt, das Adriane-System, das ist menüstrukturiertes System, also Punkt 1 für www, 2 für E-Mail und Chat und SMS, also kann eigentlich praktisch damit alles machen, was ein Sehender im Internet auch macht, also Online-Banking, Einkaufen, Chatten, SMS verschicken und alles andere auch. Und Filme gucken. Multimedia haben wir auch. Also da kann ich auch Fernsehen anschauen, terrestrisches Fernsehen und halt schon also gespeicherte Dateien also abspielen.
Wie funktioniert das mit dem Fernsehen? Also das stelle ich mir jetzt ganz schwierig vor.
Na gut, das Sehen bei Blinden klappt dann halt nicht. Man hört dann halt. Also man hat die Möglichkeit auch mit den Sehenden, also wie ich jetzt zum Beispiel mit den Kindern oder mit den Klaus zusammen, also eine DVD einlegen oder halt Fernsehen anschalten und einfach die Programme anschauen. Das mache ich also sehr oft, also bei der Autofahrt, also wenn wir fahren und mir langweilig ist, ich kann ja nicht so viel nach außen also gucken, dann mache ich das halt. Ja.
Und ich habe auch gesehen, du hattest Kopfhörer in deinen Ohren. Was hört man da?
Das ist die Sprachausgabe. Also der Computer ist ja nicht nur mit der Braillezeile ausgestattet, er ist ja auch mit der Sprachausgabe ausgestattet. Das, was auf Bildschirm also erscheint, kann ich mir auch vorlesen lassen.
Klaus, was gibt's denn jetzt Neues beim Adriane-System? Also es gibt's ja schon eine Weile und ihr entwickelt das ja immer weiter und du richtest es ja auch darauf gerade aus, was deine Frau so braucht. Aber da gibt's ja auch immer wieder neue technische Spielereien, die du einfach einbaust, weil du denkst, die sind gut. Was ist denn jetzt gerade neu? Woran bastelst du?
Ja, die größten News sind eigentlich die Olds, nämlich dass wir jetzt nach 10 Jahren Entwicklungszeit, 2000 haben wir angefangen, immer noch da sind und das System so anpassen, dass es auch auf modernen Rechnern läuft. Im Moment aktuell sind ja zum Beispiel Computer-Tablets. Dementsprechend haben wir jetzt auch eine Bildschirmtastatur dabei, die automatisch erscheint, wenn kein Keyboard angeschlossen ist. Wenn man also einen Rechner hat und findet die Tastatur nicht mehr, kann man Knoppix starten und dort mit einem Touchscreen oder eben mit der Maus arbeiten. Dann haben wir für die Cebit-Edition die Nvidia-Treiber drauf, und zwar zwei Stück. Einmal den proprietären von Original Nvidia, den ich persönlich nicht so gern habe, weil ich dort mit der Redistribution gewisse Probleme mit der Lizenz habe. Das Linux-Magazin hat dann dankenswerterweise diese Probleme übernommen. Der freie Novo-Treiber ist drauf, der brandneu ist, also Open-Source-Treiber für Nvidia-Karten, der ganz wunderbar mit Compiz Fusion zusammenarbeitet. Das ist der 3D-Desktop, der eben auch Vergrößerungsfunktionen hat und diesen wunderbaren drehenden Würfeln, wo man ganz viel Platz hat, um seine Programme an allen Würfelecken unterzubringen. Ja, dann haben wir den Chromium-Webbrowser drauf. Im Moment ist ja dieser Google-Browser in der Werbung so oft erwähnt. Ich wollte einfach mal gucken, wie der aussieht. Deswegen haben wir den mit installiert, den Open-Source-Browser Chromium. Und wie immer 9000 Programme aus dem aktuellen Debian-Mix zwischen Debian Squeeze, Unstable, Testing und Experimental. Das Neueste aus Experimental und das Stabilste aus Testing. So dass wir ein sehr aktuelles System haben, womit man auch Hardware schön testen kann, ob sie unter Linux tauglich ist.
Und ich kann das auch upgraden, das Live-System?
Ja, es ist im Prinzip ein ganz normales Debian. Das heißt, wenn man es auf Festplatte installiert, hat man Debian mit einem leicht modifizierten Boot-System. Das Booten bei Knoppix ist ja ein bisschen anders, weil es eine automatische Hardware-Erkennung macht und man so die Festplatte vom einen Rechner einfach in den anderen stecken kann, dann werden die Konfigurationsdateien umgeschrieben. Ansonsten ist es ein ganz normales Debian, was ich mit Aptitude oder apt-get upgraden kann und auch Programme aus den Debian-Repositories installieren kann.
Und was gibt es jetzt Neues bei Adriane?
Ja, bei Adriane haben wir die interne Menüsystemstruktur etwas umgearbeitet. Die Dateien oder die Programme, die mit Dateien arbeiten, haben eine ganz einfach geschriebene Dateiverwaltung integriert bekommen, wo ich also eigene Dokumente speichern kann, Plugins habe, die zwischen verschiedenen Programmteilen Module hin und her schieben können. Wir haben einen Daisy-Player dabei, der von einem Holländer geschrieben worden ist. Den muss ich noch ein bisschen überarbeiten, damit er mit der Sprachausgabe problemlos zusammen funktioniert. Der diese Daisy-CDs vorlesen kann, also Audio-CDs mit Menü, Audio-Bücher, wo ich auch direkt in Textstellen reinspringen kann und mir Lesezeichen auf Audiostellen setzen kann. Sehr praktische Sache, ist auch sehr beliebt, gab es bisher noch nicht als freies Programm. Ja, das mit dem DVB-T, terrestrisches Fernsehen, hat meine Frau ja schon gesagt. Ansonsten bauen wir immer mal was Neues ein, womit wir testen, ob die Texterkennung mit dem einen oder anderen Programm besser funktioniert. Im Moment haben wir noch das Okropus von Google drin, um Bücher zu scannen und vorlesen zu lassen.
Und wenn du jetzt sagst Tablets, habt ihr ein paar Tablets zu Hause, auf denen ihr jetzt so ein bisschen rumspielt oder wie läuft das?
Ja, also wir haben eins von Asus mit einer Atom-CPU drin. Da läuft die Knoppix ohne Modifikationen drauf. Die neueren Tablets werden wohl Strong-Arm-Prozessoren haben, die dann vom Kernel her nicht kompatibel sind. Da muss ich mir überlegen, ob ich eine speziell darauf angepasste Knoppix machen will oder ob ich einfach sage, okay, die Knoppix ist halt für Intel und AMD-kompatible CPUs geeignet und wenn Tablet, dann sollte man so eins probieren für die Knoppix. Andererseits, viele der Knoppix-Skripte, wie auch das Adriane-System, sind grundsätzlich unter verschiedenen Architekturen lauffähig. Es wäre also durchaus auch möglich, das Adriane-Menü auf einer Strong-Arm-Debian-Distribution zu installieren und so ein mit Debian installiertes Tablet auch mit unseren Tools laufen zu lassen.
Müsst ihr dann sehen, wie der Markt sich entwickelt, oder?
Ja, genau. Also wir warten noch auf einige der Tablets, die so Mitte diesen Jahres erscheinen sollen. Und ich werde mir dann ein paar davon zulegen. Oder die Hersteller schicken mir auch manchmal welche zum Testen zu. Und dann schauen wir, wie wir das Debian da drauf optimal zum Laufen bekommen.
Die nächste Knoppix, wann wird die rauskommen?
Die 6.5er gab es jetzt zur Cebit und wie üblich, sage ich immer, ein paar Wochen nach der Cebit ist die Download-Version da. De facto hat das bisher nie geklappt. Also ich versuche mal vorsichtig, in einem bis zwei Monaten müsste eine 6.5er-Version auch wieder zum Download verfügbar sein.
Und die nächste heißt dann 7 oder wie machst du weiter?
Nö. Also erstmal gibt es eine 6.5er zum Download, 6.5.1 vielleicht oder 6.5.2 mit aktualisiertem Kernel und ein paar Neuigkeiten, die sich bei der Cebit ergeben haben. Und dann machen wir erstmal mit der 6er-Serie weiter. Wenn sich es irgendwann ergibt, dass wir ein spektakulär neues Bootsystem machen oder größere Änderungen, dann werde ich auf die Version 7 gehen. Aber ansonsten bin ich nicht der Meinung, dass die höhere Versionsnummer automatisch etwas über die Qualität oder über die Neuigkeit der Software aussagt. Deswegen bleibe ich erstmal bei der 6er-Serie.
Okay, dann würde ich nochmal zurück zu den Kids quasi gehen und ihr benutzt auch Linux daheim auf euren Rechnern Und was macht ihr da damit?
Also wir gehen ins Internet, wir spielen Spiele, machen unsere Hausaufgaben, also schlagen was nach. Ja, und ja, verschiedene Sachen. Mein Bruder arbeitet mit GIMP, da stellt er Filme zusammen und ja, zeigt seinen Freunden und so. Ja.
Hast du einen eigenen Rechner oder habt ihr einen Familienrechner?
Jeder hat eigentlich seinen eigenen.
Okay, was hast du für einen?
So einen kleinen EPC. Ach, ja.
Den kleinsten, also den 701er. Ja, so Handtaschenformat in weiß mit vielen bunten Aufklebern drauf. Ja, und da läuft ein Debian drauf, was ich hier damals installiert habe, auf einem 4 GB Flash. Und da hat sie so alles, was sie zum Lernen, Arbeiten, Spielen und für den Internetzugang braucht.
Sie möchte schon einen neuen.
Ja, sie möchte dann wohl auch eins von den neuen Tablets haben. Ja.
Ich auch.
Ja. Was wollt ihr dann auf so einen neuen Tablets machen?
Also auch GIMP benutzen, viele Filme machen, wenn das da möglich ist.
Du benutzt ja Stop-Motion, um so Lego-Filme zu machen, habe ich gesehen.
Ja.
Und dann auf YouTube hochzuladen.
Nee,
das muss der Papa machen, er darf das noch nicht.
Ja. Also schon, das, was er veröffentlichen möchte, das lade ich für ihn hoch und dann kann er auch zeigen, was er für Filme gemacht hat. Also kleine Animationsfilme mit Stop-Motion ist eine sehr schöne Sache unter Debian.
Was heißt das, darf er noch nicht? Ist das eine Regel von YouTube oder ist das jetzt eine Hausregel?
Ja, also Kinder unter 16 Jahren haben sehr eingeschränkte Rechte, was so Social Networks angeht, sowohl YouTube als auch Facebook, als auch, wie heißt das andere, wer kennt wen. Ja. Und da müssen diese Aufgabe eben die Eltern übernehmen, zumindest mal beaufsichtigen, weil dort die AGBs ganz klar aussagen, dass es Kinder erst ab einem bestimmten Alter machen dürfen. Und da achten wir natürlich auch drauf.
Aber sonst sind die Rechner jetzt nicht irgendwie eingeschränkt bei euren Kindern?
Nein, also noch kommen wir völlig ohne Filter aus. Wenn die Kinder eine Webseite finden, die sie nicht verstehen, kommen sie zu uns und fragen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich fürchte, dass viele, die sehr restriktiv arbeiten und wirklich jede einzelne Seite für die Kinder erst freigeben müssen, erzeugen bei den Kindern so eine Art Interesse an illegalen Inhalten, wo man einfach wissen will, ja, warum kriege ich das verboten? Ist das was Tolles für Erwachsene und so? Das möchte ich nicht und deswegen haben wir noch keinen Filter, gab einfach noch nicht die Notwendigkeit dafür und die Kinder fragen uns, wenn sie auf Webseiten kommen, wo sie den Inhalt noch nicht verstehen können.
Und was macht ihr denn? Also du hast gesagt, ihr spielt Spiele. Was sind das für Spiele, die du so den Tag über auf deinem Rechner zockst quasi?
Verschiedene. Da ist ja auch Vier Gewinn drauf oder Enigma oder so. Ja, verschiedene Spiele, die schon drauf sind.
Ja, die Fernsehsender haben ja teilweise Webseiten mit kindgerechten Spielen, die dann in Flash programmiert sind, wo man über die Webseiten dann verschiedene kleine Sachen macht. Es gibt natürlich auch unter Linux die ganzen 3D-Spiele und so. Und da achten wir halt auch drauf, dass die Kinder schon das spielen, was ihrem Alter entsprechend funktioniert und sein soll. Und bisher gab es da auch noch keinen Stress, dass die Kinder irgendwas vermisst hätten, was sie bei anderen gesehen hätten.
Jetzt habt ihr ja Linux auf dem Rechner. Habt ihr auch Windows drauf oder habt ihr das mal ausprobiert?
Also ich habe es noch nicht ausprobiert, nur bei Freunden kann man sagen.
In der Schule.
Und in der Schule ist es halt auch drauf. Und mein Bruder hat Linux und Windows. Also
eher gesagt, ich habe Knoppix, Linux und Windows drauf. War Windows habe ich nur mal drauf gelassen, um zu gucken, wie das überhaupt funktioniert. Deswegen.
Und hat es funktioniert?
Ja, um Spiele drauf zu installieren, die nicht unter Linux laufen, unter Windows.
Aber das hat ja nicht funktioniert, ne?
Ja.
Bei dem einen Spiel, was du dir gekauft hattest, dieses Lego-Spiel für Windows, das lief dann unter Windows aber auch nicht.
Ja, da braucht man eine Grafikkarte, die kostet über 400 Euro.
Ja, so ist das.
Okay, was hast du für einen Rechner? Auch einen IPC?
Ja, einen IPC Asus, aber so einen schwarzen, so
schon
ungefähr.
Den etwas größeren.
Ja,
den
so zwischen der Mitte von meiner Schwester und
meinem Vater. Den 1001er, IPC 1001, und die Celine hat den 701er und ich habe den 1101er. Also wir sind alle ziemliche Asus-Fans. Zumal Asus auch den Service anbietet, dass man das Windows, was auf den Rechnern drauf ist, auch zurückgeben kann und dafür eine Erstattung bekommt.
Wie muss man das machen? Also ich habe damals irgendwie, ich habe gedacht, das geht gar nicht und habe das habe einfach diesen Aufkleber hinten abgezogen und habe gleich was drüber installiert.
Ja, das geht schon. Das steht in der Microsoft-Lizenz im Prinzip drin. Wenn ich die Lizenz nicht akzeptieren kann, was bei mir der Fall ist, ich bin mit den Lizenzbedingungen nicht einverstanden, dann kann man die umtauschen. Das heißt, man bekommt sein Geld zurück und schickt das Windows ein. Viele Märkte, wo man Rechner kaufen kann, die wissen nicht, wie das funktioniert und warum und wie. Es funktioniert am besten, indem man sich direkt an die Hersteller des PCs wendet. Und Asus bietet es als Service an. Ich kann bei Asus einen Defekt melden. Das muss allerdings innerhalb einer Woche nach dem Kauf geschehen. Und der Defekt lautet einfach wörtlich, ich kann mit dem Windows nichts anfangen. Punkt. Dann bekommt man ein Formular zurück, wo man eintragen kann, dass man das Windows bisher nicht verwendet hat. Die Lizenznummer schreibt man drauf und diesen Aufkleber, der unten auf dem Gehäuse ist mit dem Lizenzkey, muss man vorsichtig ablösen, auf dieses Formular draufkleben, alles zusammen einschicken. Und ein paar Wochen später bekommt man das Geld, was das Windows wirklich wert ist für den Händler. Es sind so ca. 38 Euro bei Windows XP und bei Windows 7 Starter kriegt man immerhin 5 Euro zurück. Wird dann überwiesen. Das ist eine schöne Sache. Finde gut, dass Asus diesen Service anbietet und ja, würde mich natürlich freuen, wenn viele davon Gebrauch machen würden, die mit dem Windows nichts anfangen können.
Ja, es ist komisch, dass Asus ja mittlerweile auch so viel Windows installiert, während sie ja ganz am Anfang nur auf Linux gesetzt haben.
Mhm. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass das Windows auf den kleinen EPCs furchtbar schlecht läuft. Gerade auf Flash, dafür ist das Windows überhaupt nicht vorbereitet, da ist Linux deutlich flexibler. Auf den neuen Tablets, die Asus jetzt herausbringt, gibt es ja einerseits auf dem großen Tablet Windows 7, das ist also das eines der wenigen Tablets, wo das Windows genügend Performance vorfindet, dass es überhaupt startet. Und auf den kleineren Tablets läuft Android drauf, also Linux-Kernel mit einer Java-Umgebung, die die Android-Applets ausführen kann. Und die werde ich mir, sobald sie draußen sind, alle mal angucken. Ich denke mal, das mit dem Windows bei Asus war einfach eine Management-Entscheidung. Das Linux läuft auf den Asus-Rechnern deutlich flüssiger und schneller und besser als jegliches Windows-Derivat. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der Linux auf so einem Rechner haben will, das Windows einfach zurückzugeben. Da spart man ein paar Euros und vielleicht ermutigt das Asus dazu, dann auch den Schritt zu gehen, dass man sich in Zukunft direkt das Betriebssystem aussuchen kann, als dass man ein bestimmtes vorgegeben bekommt.
Aber du weißt nicht zufällig, wie es bei anderen Herstellern ist.
Ja, bei den anderen Herstellern ist es ähnlich. Sie möchten halt was verkaufen, wo der Anwender zu Hause einschalten kann. Das läuft einfach. Und da in der Anwenderschaft halt ja anscheinend noch viel Windows-Relevanz vorherrscht, installiert man eben mit dem Weg des geringsten Widerstandes ein Windows drauf. Was etwas schade ist, denn diese Geräte laufen, wie gesagt, unter Linux sehr anwenderfreundlich und schnell. Und spätestens jetzt mit Android haben wir tatsächlich den Fall, da gibt es eigentlich überhaupt keine Alternative zu Android auf den kleinen Tablets, weil die mit CPUs, Speicher und Festplatten oder Flash ausgestattet sind, wo das Windows eigentlich gar keine Chancen mehr hat, nachzukommen. Und die Geräte laufen dann halt einfach tatsächlich unter Linux alternativlos besser.
Okay, dann, ja, dann warten wir mal, wie es da einfach im Markt auch passiert und natürlich auch auf die nächste Knoppix. Dann jetzt nochmal kurz zurück zu den Chemnitzer Linux-Tagen. Was macht ihr jetzt heute und morgen noch hier so?
Also wir werden hier noch was essen, dann gucken wir uns noch ein paar der Stände an. Vielleicht gehen wir noch zu den Robotern, dann bleiben wir noch ein bisschen am Stand und geben die CDs wieder. Ja.
Dann wollten wir noch ein bisschen also in Chemnitz also unterwegs sein.
Also die Stadt angucken.
Ja.
Heute Abend irgendwas vor Essen gehen oder so.
Kommen wir wieder zurück auf die Party.
Es gibt ja hier auch so eine Kinderbetreuung. Sind da die Kinder zu klein oder wartet da mal drin? Ist da irgendwas Interessantes?
Wir waren nicht drin. Ich glaube, wir wollen auch lieber nicht so rein.
Sie sind schon ein bisschen zu groß, glaube ich, dafür.
Ja.
Aber das ist ja auch immer ein netter Service, der hier...
Ja, das ist auf jeden Fall. Also gut für Eltern, gerade mit kleinen Kindern ist das wunderbar.
Ja. Da muss ich den Organisatoren wie immer ein großes Lob aussprechen. Das ist alles ganz toll organisiert. Besser kann man es gar nicht machen. Und es funktioniert alles. Es ist auch dieses Social Networking-Komponente ist überall mit drin, dass man Leute, die man schon irgendwo im Internet mal gehört oder gelesen hat, hier treffen kann und mit denen einfach Zeit verbringt und ein bisschen sprechen kann. Also freuen wir uns jedes Jahr wieder drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich finde es auch immer wieder nett hier und das ist, wie du gerade gesagt hast, also die Organisation ist echt toll. Man fühlt sich hier einfach wohl. Ja, dann wünsche ich der Familie Knopper noch viel Spaß auf den Chemnitzer Linux-Tagen und ja, bis nächstes Jahr, da sehen wir uns wieder und da können wir dann nochmal absprechen, was es so Neues gab, was ihr so das Jahr über gemacht habt. Danke.
Danke.
Tschüss. Danke.
Tschüss. Ciao.
Lang ersehnt, hier sind sie wieder. Es folgen für euch Ansgars kleine Tooltips.
Ja, jetzt hier live auf den Chemnitzer Linux-Tagen eine neue Ausgabe von Ansgars Tooltip. Und ich glaube, wir waren bei Ausgabe 4, so richtig sicher bin ich mir auch nicht. Oder 5? 5?
Ich glaube, das wird jetzt die 5, also das wird jetzt, glaube ich, die 5, denke ich mal. Machen wir einfach die 5.
Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, für die Nummer 5 habe ich euch mitgebracht NCDU oder Ncursus Disk Usage. Ist ein nettes Tool, was durch die Festplatte durchrennt und einen so ein bisschen grafisch auflistet, in welchem Verzeichnis denn wie viel Gigabyte an Platz verbraucht sind. Kann man den direkt auch durch Tippen der Taste Q löschen und ja, ist was Nettes, lässt man vielleicht am besten mit Ionize und Ionize im Screen laufen. Hat man denn, ja, je nachdem wie viele Daten es sind, dann eine nette Übersicht über seinen Datenverbrauch und wo denn die Übeltäter auf der Festplatte sind.
Und kann die dann gleich löschen?
Ganz genau.
Vielen Dank.
Bitte.
Was ist denn alles sonst so seit der letzten Sendung passiert? Radio Tux war auf der CeBIT. Ich fand es toll und würde es auch jederzeit wieder machen. Doof nur, dass man dafür jedes Mal Urlaub braucht. An dieser Stelle liebe Grüße an Jennifer. Irgendwie konnte ich sie nicht davon überzeugen, beim LPI-Quiz mitzumachen, obwohl da ein Platz ganz vorne drin gewesen wäre. Feigling. Mit den Leuten von Radio Tux unterwegs zu sein, sorgt immer wieder für Unterhaltung. Falls ihr uns also mal trefft, geht doch mal abends mit uns ein Bierchen trinken. Jetzt gibt es nämlich mindestens eine unglücklich verliebte Kellnerin in Hannover mehr. Und ich empfehle jedem, einmal erlebt zu haben, wie ein Bayer, ich zitiere wörtlich, ein Mini-Fu-Bier serviert bekommt. Aber sie haben doch ein kleines bestellt. Moment, aber ich habe doch nicht gewusst, dass es Biergläser gibt, die kleiner als ein halber Liter sind. Mit Bayern in Norddeutschland trinken zu gehen, ist immer so eine Sache für sich.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
B-Linux
und Tarent,
Fairtrade Software.